Triggerwarnung. Ihr Lieben, bevor die Folge startet, möchte ich euch noch kurz etwas mitgeben. In diesem Gespräch mit dem Digitaltrainer Daniel Wolf wird es heute ziemlich heiß hergehen. Also es geht um sehr sensible Themen wie Cybergrooming, Pornografie und auch sexualisierte Gewalt an Kindern. Wenn du weißt, dass dich solche Inhalte stark belasten könnten, und das ist bei diesem Thema kein Wunder, dann hör bitte nur weiter, wenn du dich auch innerlich stabil dafür fühlst. Oder aber hör die Folge vielleicht gemeinsam mit jemandem an, dem du vertraust. Falls du selbst betroffen bist oder jemanden kennst, der Unterstützung braucht, dann such dir Hilfe gerne auch im Internet und kostenfrei beim Weißen Ring auf www.weißer-ring.de. Oder aber es gibt auch ein Hilfetelefon, das nennt sich Sexueller Missbrauch, unter 0800 22 55 530. Also passt gut auf euch auf, los geht's mit der Folge.
Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
Kein Mensch kann sich vorbereiten auf das erste Mal, wo ich etwas furchtbar Grausames, Ekelhaftes, Blutiges oder Nackiges sehe. Das geht nicht. Das passiert irgendwann. Und je jünger die Kinder sind, desto verletzlicher sind sie. Und wenn das passiert, die erste Reaktion ist einfach Schock. Wirklich Schock. Dauert 3-4 Sekunden. Kind kann diese Szene sein Leben nicht mehr vergessen und kann ab und zu mal wochenlang nicht mehr schlafen. Wir leben in einer Welt, wo Kinder ständig in der breiten Masse 100 Millionenfach täglich Dinge sehen, die überhaupt nichts für Kinder sind, die schädlich sind für Kinder, traumatisierend und so weiter. Ein Smartphone ist kein Gerät zur Beruhigung oder zur Ruhigstellung der Kinder. Das ist gefährlich, weil es bedeutet immer, wenn ich einem Kind ein Smartphone gebe, kann seine Kindheit jederzeit zu Ende sein.
Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Ihr lieben Leute, ich sitze gerade hier und das ist seit langem wieder mal eine Folge, wo ich unglaublich aufgeregt bin. Ich habe gerade am Frühstückstisch gesessen und habe meine Unterlagen angeguckt. Heute geht es um ein, wie ich finde, sehr ernstes Thema und eins, wo ihr bitte unbedingt zuhören sollt. Das ist eine Folge, ich verspreche euch, die werdet ihr so leicht nicht vergessen. Es wird in dieser Folge um Themen gehen wie Rassismus, es wird um Gewalt gehen, es wird um Horrorvideos gehen, es wird hier und da auch um Kinderpornografie gehen. Wer von euch sich bei diesen Themen sehr schnell getriggert fühlt, unsicher fühlt, sollte vielleicht die Folge skippen oder sich mit jemandem zusammen hinsetzen und die Folge anhören. Heute geht es um das Thema Smartphone und Kinder. Was passiert denn eigentlich, wenn unsere Kinder recht früh ein Handy in die Hand bekommen, sprich ein Smartphone? Ich selber, ich bin Generation Millennial, ich bin Baujahr 84, mein erstes Handy war mehr oder weniger ein Knochen. Da gab es, glaube ich, nicht immer Spiele drauf. Aber wir reden hier von der Generation Z, das sind die Kinder von 97 bis 2012 und Generation Alpha 2013 bis dann 2025 hoch. Wir denken ja immer, ach schön, Mensch, dann können ja die Kinder chatten miteinander, sie können Musik hören, Hörspiele zum Einschlafen, ach wie ist das doch schön. Oder im Restaurant mal eben schnell dem Kind das Tablet hingeschoben, weil man möchte ja in Ruhe sein Essen genießen. Aber Leute, habt ihr mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn eure Kinder auch nachts das Handy benutzen? Wenn sie plötzlich Horrorvideos sehen, wenn sie plötzlich Videos sehen von Enthauptungen, wenn sie irgendwelche blutrünstigen Videos eingespielt bekommen in ihren Games, die sie spielen, Fortnite und Co. Oder noch schlimmer, wenn sie von wildfremden Menschen Nacktfotos geschickt bekommen. Ich bin echt aufgeregt, Daniel. Ich spreche nämlich heute mit dir als Digitaltrainer, als Autor und als dreifacher Vater, Daniel Wolf. Schön, dass du da bist. Es ist echt ein Thema, das geht mir echt nah. Ich habe dein Buch gelesen, Allein mit dem Handy. Leute, bitte jetzt sofort zum Buchdealer eures Vertrauens, holt euch das Buch. Das Buch ist ein absoluter Weckruf. Ich habe es abends gelesen, in Klammern, ich empfehle es euch nicht abends zu lesen. Es ist gruselig, es ist schmerzhaft, es ist wahnsinnig ehrlich, es ist leicht zu verstehen. Es ist sehr gut unterteilt in einzelne Kapitel. Daniel ist Digitaltrainer und arbeitet in Workshops mit Kindern, mit Lehrern, mit Eltern und klärt sie auf über die Gefahren des Smartphones und was das mit unseren Kindern eigentlich macht. Schön, dass du da bist und ich würde sagen, los geht's.
Hallo Mareike, ich freue mich auch sehr, dass ich bei dir sein darf.
Also, ich bin ja selber, was ich schon gesagt habe, Baujahr 84. Ich bin nicht sonderlich geprägt in meiner Kindheit von dem Handy. Ich war mit 16 relativ, in Anführungsstrichen, spät dabei. Ich weiß, manche hatten schon mit 14 dann ihr erstes Nokia. Ich bin davon nicht sonderlich geprägt. Das heißt also, heute geht es nicht um meine Persönlichkeit, um was das mit mir gemacht hat in meiner Kindheit, sondern heute gucken wir mal darauf, was mit den Jüngeren passiert und was mit deren Psyche eigentlich passiert, wenn wir sie zu früh mit Smartphones in Verbindung bringen. Sag mal, wann war denn bei dir so dieser erste Punkt, wo du gesagt hast, okay, hier läuft irgendwas total schief?
Da war ich noch Lehrkraft am Gymnasium in München und ich habe schon gemerkt, oi, 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 da gibt es offensichtlich Themen, die die Kinder wesentlich mehr beschäftigen als alles, was sie in der Schule tun. Nämlich das, was sie privat im Internet erleben. Ja? Und jetzt war es so, dass ich als Lehrkraft insofern ein bisschen eine besondere Vergangenheit hatte. Ich war, bevor ich Lehrkraft wurde, 15 Jahre in der Digitalbranche und eben auch Korrespondent im Silicon Valley. Das heißt, diese ganze digitale Welt war mir so vertraut, dass die Schüler automatisch immer wieder, egal ob das Teil des Lehrplans war oder der Stundeninhalt, wir sind immer wieder dort gelandet. Ja, im Gespräch, weil die Kinder irgendwie gerochen haben, oh, da ist vielleicht einer, mit dem kann ich mich unterhalten, der hat irgendwie einen ganz guten Draht vielleicht, der kann mir Sachen erklären und vor allem, der ist irgendwie offen, der verurteilt nicht vor und vor allem, der bestraft mich nicht. Das ist immer das Wichtigste gewesen sofort, dass die Schüler kommen und sagen, Herr Wolf, darf ich Ihnen was erzählen, ohne dass Sie das irgendjemand sagen oder mich bestrafen. Und dann habe ich schon gemerkt, oioioi, da gibt's ja offensichtlich gigantische Themen. Gleichzeitig wurde zu der Zeit auch mein mittlerer Sohn, kam in die Hochpubertät und ich habe als Vater diese ganzen, wie soll man sagen, Probleme miterlebt, weil ich, das kann ich auch ganz offen sagen heute, ich glaube, ich habe bei meinen großen beiden Kindern so ziemlich alles falsch gemacht. Ja. Ich habe es einfach unterschätzt. Ich dachte, ich gebe denen Smartphones und dann machen die, was Kinder so machen.
Von welchem Jahr reden wir denn ungefähr?
Jetzt reden wir so von 2016, so vor ungefähr 9 Jahren, 2016, 17, vor 8, 9 Jahren. Und ich hatte dann auch als Vater so einige Erlebnisse, wo ich dann gemerkt habe, oh, es scheint ja so, als ob meine Kinder was vor mir verbergen, aktiv. Und dann war ich völlig erstmal konsterniert, warum denn überhaupt? Und habe ich dann ein bisschen nachgebohrt und habe gemerkt, da stoße ich irgendwie auf Mauern, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da sind, weil ich in meinem wirklich naiven Technizismus dachte ich immer, ich kenne mich doch super aus mit digitalen Medien. Und dann stellt sich kurz später raus, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nichts. Ich weiß wirklich gar nichts. Noch schlimmer, ich dachte, ich weiß was. Das ist noch schlimmer.
Und wahrscheinlich hast du schon mehr gewusst als der Großteil der Eltern, oder?
Sagen wir es mal so, auf der technischen Seite war ich ziemlich gut, ja, aber nicht auf der psychologischen Seite.
Ja.
Da habe ich habe keine Ahnung gehabt, wie ein 12-jähriges Mädchen sich fühlt, wenn sie auf Instagram zu wenig Likes kriegt. Oder wie ein 10-Jähriger sich fühlt, wenn er nachts im Klassenchat eine Mutprobe bekommt mit einem YouTube-Link. Das war mir völlig, das war einfach unbekannt. Terra incognita, Neuland.
Ja. Ja.
Und ich habe dann instinktiv mir gedacht, oh Mann, da gibt es offensichtlich ein Thema, über das wollen alle Kinder reden. Und zwar wirklich kurioserweise schon in den Grundschulen bis hoch zu den 10. mindestens. Wobei das ja auch interessant ist, wenn ich jetzt, ich bin noch etwas älter als du, also ich bin geboren in den wilden 68ern. Und das heißt, ich habe persönlich nochmal, sagen wir es mal so, ungefähr 15 Jahre länger Erfahrung als du. Das heißt, wenn die Jugendlichen dann mich tatsächlich als quasi Technik Methusalem trotzdem als Sparringspartner nutzen, dann habe ich mir gedacht, das muss man tatsächlich ausbauen. Und mir ist die Thematik auch wichtiger geworden als das, was ich als Lehrkraft unterrichtet habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du es machen, du musst den Schritt gehen, du musst dich selbstständig machen und einfach mal hoffen, dass es funktioniert und dass viele Schulen dann anfragen. Und heute weiß ich, es war der richtige Schritt und es gibt gigantisches Interesse an dieser Thematik. Und irgendwie habe ich es geschafft, weil ich die Perspektive nicht nur als Vater mitgebracht habe, sondern auch als der Digitalindustrie und die als Lehrkraft. Und so konnte ich dann im schulischen Bereich ein Konzept entwickeln, womit jetzt, kann ich sagen, in den allermeisten Fällen die Kinder glücklich sind und die Lehrkräfte und die Eltern. Und das muss man erstmal hinkriegen,
ja,
bei so einem super komplexen Thema. Ja.
Dann lass uns mal einsteigen. Ich habe mir so die Gedanken gemacht, Ich bin selber nicht bei TikTok unterwegs und bei Instagram versuche ich es gerade zu reduzieren. Aber auch ich habe mich dabei erwischt und es geht vielen Erwachsenen so. Man scrollt und man hat das Gefühl, man kommt davon nicht weg. Und dann ist mir das so im Rahmen deines Buchs eingefallen, wenn wir da schon so gefesselt sind, was macht das denn eigentlich mit so einem Kind, wenn das dann ein schönes, kurzes Video nach dem anderen bekommt?
Ja, unsere Kinder haben keine Abwehrchance. So ist es. Die Apps sind so gut geworden in den letzten Jahren, so gut im Sinne von fesselnd. Weil dieses psychologische Fesseln sozusagen ist ja das Geschäftsprinzip. Je länger die Teilnehmer, und seien es Kinder, auf Social Media verbringen, desto mehr verdienen die Anbieter Geld. Und das hat sich quasi in den letzten Jahren, wirklich seit Corona, nochmal extrem verschärft. Und wir haben auch, da gibt es sogar einige offizielle Untersuchungen darüber, Kinder und Jugendliche empfinden heute sozusagen das Ganze als deutlich auch belastender, ist tatsächlich so, weil sie eine ganz andere Erfahrung machen als Erwachsene auf Social Media. Und das Kuriose ist, viele Erwachsene, Eltern wie auch Jüngere, denken, dadurch, dass sie selbst zum Beispiel Instagram nutzen oder Snapchat oder Snapchat weniger, Instagram mehr oder vielleicht auch TikTok ab und zu, dass sie eine Ahnung haben, was Kinder auf genau den gleichen Plattformen sehen. Sie haben aber keine Ahnung.
Weil wir von einer anderen Brille?
Ja, genau. Mhm. Nein, und weil die Algorithmen uns was anderes vorspielen. Ja, wir sehen andere Dinge bei YouTube zum Beispiel oder bei TikTok oder sogar bei WhatsApp. Das ist das Allerlustigste. WhatsApp. Erwachsene und Kinder nutzen WhatsApp komplett verschieden. Die gleiche App. Ja. Wenn ich Kinder frage, was ist der größte Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen auf WhatsApp, dann sagen die Kinder manchmal sehr gerne, Erwachsene nutzen Rechtschreibung. Das finde ich auch sehr lustig. Oder dann kriege ich sowas wie, Erwachsene schreiben eine Nachricht wie ein Brief. Ja, so, hallo, lieber, sowieso. Und da kommt die Nachricht und dann kommt schöne Grüße, deine Mama. Da lachen die sich kaputt. Ja, sowas machen Kinder nicht. Die schicken einfach einen Kackhaufen-Emoji und fertig. Und ja, und die lachen sich kaputt. Weil Kinder nutzen WhatsApp zum Spaß und nicht zum Austausch von Informationen. Sie nutzen es als Experimentierfeld zum Spaß. Und Kinder überhaupt, das zieht sich durch alle Apps. Vor allem die jüngeren Kinder. Die Kinder wollen Spaß. Und wir wollten auch mal Spaß, als wir jung waren. Und hätten wir so ein kleines Kästchen gehabt, mit dem man Spaß haben kann, dann hätten wir das natürlich auch ausgenutzt. Und deshalb die Intention überhaupt, zum Beispiel WhatsApp zu nutzen, ist eine komplett andere. Die Kinder gehen auch aus Langeweile auf WhatsApp und schreiben dann, mir ist langweilig. Das macht kein Erwachsener. Ja. Die Kinder wissen, wenn sie das schreiben, kriegen sie innerhalb von 2 Sekunden die Antwort, mir auch. Von irgendjemand. Irgendjemand schreibt immer sofort zurück, mir auch. Und dann kommt noch einer, mir auch, und dann noch einer, mir auch, und dann macht der nächste einen lustigen Sticker, und schon ist diesen 5 Kindern nicht mehr langweilig. So funktioniert WhatsApp bei Kindern.
Ist das nicht und traurig?
Nein, das ist gar nicht traurig. Erwachsene gehen dann oft, auch wenn Erwachsene Klassenchats lesen, und dann sind sie völlig baffled quasi durch diesen ganzen Quatsch, der da steht, weil sie glauben, durch ihre Erwachsenenbrille, sie müssen dort Informationen rausfiltern. Hm. In Wirklichkeit steckt dieser ganze Klassenchat voller Informationen, aber soziale Informationen, die die Erwachsenen nicht lesen können, weil sie die Player quasi in der Klasse gar nicht kennen. Aber es geht gar nicht um die Informationen. Das sagt man nur den Eltern. Mama, wir brauchen Klassenchat für die Hausaufgaben. Ja, klar. Natürlich geht es überhaupt nicht um Hausaufgaben im Klassenchat, sondern halt um Spaß. Und dann geht es eben los. Und diese unterschiedliche Perspektive, die begegnet mir immer wieder, dass Erwachsene denken, sie kennen die Apps, weil sie selber benutzen. Aber sie wissen gar nichts. YouTube, nächstes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel im Workshop, hatte ich gestern erst wieder, sehr lustig, da frage ich die Lehrkräfte, die so mit dabei sind, hören Sie mal zu, kurze Frage an die Lehrkräfte, wenn Sie auf YouTube gehen, wie viel Werbung bekommen Sie angezeigt, bevor der YouTube-Clip losgeht? Ja, dann sagen die immer eine oder zwei. Und wenn die das sagen, regen sich die Kinder sofort auf, alle. Was? Das gibt's ja nicht. Was, nur ein oder zwei? Hä? Ich krieg 4 oder 5. Und dann merken die Kinder auch, aha, Moment mal. YouTube behandelt uns nicht alle gleich. Und dann sage ich, ach richtig, stimmt. Wenn ihr nämlich auf einem Mobilgerät YouTube schaut, dann weiß Google, wer ihr seid. Und zwar sehr, sehr genau. Und deshalb mal folgende Frage. Und dann fange ich auch so ein bisschen an, in die sensiblen Inhalte, die du ja vorher schon so ein bisschen angesprochen hast, ein bisschen nachzuhaken. Und dann sage ich, wer von euch hat denn zum Beispiel bei YouTube schon mal die Werbung bekommen? Die Werbung wohlgemerkt, die man sich ja nicht aussuchen kann, für was Gruseliges. Und dann melden sich plötzlich alle Kinder. Und die Lehrer hinten, was? Was? Moment mal, was ist denn da los? Hä? Dann sage ich, ja, wer hat schon mal die Werbung gesehen für einen Horrorfilm? Melden sich so gut wie alle Kinder, die ein Smartphone haben oder Tablet. Und das ist wirklich erstaunlich. Hm. Denn die Lehrkräfte haben noch nie die Werbung für einen Horrorfilm gesehen auf YouTube und kennen keinen einzigen Horrorfilm. Und die Kinder fangen sofort an, sogar in der Grundschule schon, Namen von aktuellen Horrorfilmen ins Klassenzimmer zu rufen. Ja? Und dann merkt man schon, oha, genau hier das Gleiche. Dieselbe App, komplett unterschiedliche Erfahrung. Und wir haben uns als Erwachsene bis jetzt noch nicht die Mühe gemacht, das Internet aus Sicht der Kinder zu sehen. Weil dazu muss ich mit Kindern reden. Und zwar so, und jetzt kommt der Knackpunkt, dass Kinder keine Angst vor Strafe haben. Denn nur dann öffnen sich die Münder. Wenn Kinder auch nur irgendwo am Horizont eine Gefahr sehen für ihr eigenes Smartphone, dann sind sie still wie ein Grab. Und ich hatte neulich mal eine sehr lustige Erfahrung. Da war ein Fernsehteam mit dabei in einem Schülerworkshop. Da war ich in der 6. Klasse. Und wir haben zuerst völlig offen geredet miteinander. Und dann kam das Fernsehteam rein. Und dieselbe Klasse hat danach plötzlich noch nie ein Problem gehabt, noch nie irgendwas Schlimmes gesehen. Keiner von denen war jemals nach 10 Uhr nachts noch im Internet und so weiter und so lustig. Es war wirklich zum also aus mich. Ich konnte dann zuerst, war ich entsetzt, weil ich dachte, oh Gott, dieses Kamerateam kriegt ja nichts richtig hier oder die kriegen einen völlig falschen Eindruck. Aber die Regisseure und die Reportage gemacht haben, waren ja vorher schon mit dabei gesessen ohne Kamera. Die wussten schon um den Effekt ihres Geräts dann auf die Schüler. Aber es war wirklich wie Tag und Nacht. Und genau so ist es. Das heißt, Kinder erzählen die wichtigen, echten, wirklichen Dinge nur unter einer Bedingung. Sie müssen vertrauensvoll erfahren haben, dass auf gar keinen Fall irgendeine Strafe lauert. Ja. Und das tun sie nur, wenn sie absolut sicher sind, dass vor allem eine Strafe eben nicht, also ausgeschlossen ist. Und die heißt Handy weg. Handyverbot. Ein Smartphone ist das mit Abstand mächtigste Gerät, was Kinder je hatten. Das merken die sofort. Auch ganz einfach, weil es das Unterhaltsamste ist, was Kinder je hatten. Und das wollen sie auf keinen Fall riskieren. Und bevor sie ihren Eltern irgendwas sagen, sagen sie ihren Eltern einfach lieber nichts. Und ich musste das selbst erfahren. Meine große Tochter hat Psychologie fertig studiert inzwischen. Und sie meinte auch neulich mal so ganz beiläufig, ja, also Papa, wenn du gewusst hättest, was auf unserem Smartphone ist, es wäre sofort weg gewesen. Mhm. Und ich bin erstmal aus allen Wolken gefallen. Ich konnte es gar nicht glauben. Aber natürlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es relativ offen. Und deshalb sage ich, wir müssen, glaube ich, als Eltern unbedingt das umdrehen. Wir müssen unseren Kindern vorweg Folgendes sagen. Ein Satz, den kann ja jeder selber so ausformulieren, aber inhaltlich geht es darum, dass man sagt, hör zu, meine Tochter, mein Sohn, ich gebe dir ein Smartphone oder ich habe dir eins gegeben und du sollst vor allem eine Sache wissen, du kannst immer mit allem auf der Welt zu mir kommen. Ich werde dir wegen irgendwelcher Inhalte im Internet, egal was es ist, das Smartphone niemals wegnehmen. Und ich überbetone das so stark, weil man kann es gar nicht überbetonen. Weil die Kinder schauen tausendmal genau hin. Meint er das wirklich ernst? Meint er das wirklich, wirklich ernst? Passiert mir wirklich nichts? Da sind mindestens 3, 4 Vorsichtsstufen noch eingebaut. Und auf der anderen Seite, wenn man es schafft, mit Kindern vertrauensvoll zu sprechen, brechen alle Dämme. Und ich habe das manchmal sogar in Grundschulen, wenn es gut läuft. Und wir haben auch von der Räumlichkeit, ist es so, dass man gut miteinander sprechen kann. Die Lehrkräfte nehmen sich raus. Die sind immer dabei, aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Ich sage deshalb immer am Anfang, liebe Lehrkräfte, wir wollen heute auch über die Dinge reden, die die Eltern nicht wissen. Und deshalb habe ich eine Bitte an Sie. Bitte vergesst alles, was in diesem Workshop passiert, wenn ihr nachher durch diese Tür wieder rausgeht. Könnt ihr das uns bitte diesen Gefallen tun? Und die Lehrkräfte lachen dann in der Regel, weil sie noch nicht wissen, was da alles so krass dann später kommt. Und dann sage ich bitte, könnt ihr noch, damit die Schüler das auch ganz genau wissen, ein deutliches Zeichen geben, einen Daumen hoch oder ganz deutlich nicken, damit die Schüler sich versichern können, dass ihr das auch wirklich ernst meint. Und das machen die Lehrkräfte dann in der Regel. Und die Schüler schauen dann auch nochmal ganz, ganz genau hin. Und sie schauen auch, ob der dabei zwinkert oder nicht oder hinterm Rücken die Finger verkreuzt. Weil nur, wenn sie wissen, dass sie nicht bestraft werden, erzählen sie die Wahrheit.
Hast du im Nachgang mal mit Lehrern gesprochen, ob denen das ja sehr schwer fiel, danach
dauert
nichts zu sagen beziehungsweise sich zurückzuhalten?
Manche Lehrkräfte, die greifen das nochmal auf, natürlich auch. Und die sagen dann, hört mal zu, nur so, also in der Folgestunde, ich wollte nochmal mit euch über dies und jenes sprechen. Das ist völlig in Ordnung. Die Lehrkräfte wissen ja dann um diesen Mechanismus. Ja? Und sie wissen auch, unter welchen Bedingungen die Kinder zum Beispiel dann, und das ist total irrwitzig, immer wieder geben Kinder zu in den Workshops, dass sie schon mal am Smartphone die Nacht durchgemacht haben und dann in die Schule gegangen sind. Das sind einzelne Kinder in den Grundschulen, Handvoll in den 5., 6. Klassen, ein Drittel bis zwei Drittel je nach Schule in den 7., 8. Klassen. Das passiert natürlich nicht dauernd, aber es kann mal passieren. Oder bis um 3 Uhr morgens. Und das sind solche Sachen, dafür gibt es keine Forschung. Und die Standardreaktion der Lehrkräfte ist, ja, ich habe mir schon gedacht sowas, aber ehrlich gesagt, dass es so krass ist, hätte ich mir nie träumen lassen. Und so ungefähr, ich kenne meine Kandidaten schon, das sind nämlich die, die sich nicht konzentrieren können, die nicht mal, geschweige denn eine Seite Text, die können nicht mal mehr einen Satz zu Ende lesen, sind müde, sind fahrig, sind apathisch, sind aggressiv, ganz einfach, weil sie nicht geschlafen haben und können nichts mehr aufnehmen.
Ja.
Nichts, sie sind quasi unbeschulbar. Das sind natürlich nicht alle Kinder so, ja, und es passiert ja auch nicht dauernd, aber das ist genauso wie mit den schlimmen Inhalten, die passieren auch nicht dauernd. Sondern es reicht aber einmal. Es reicht ein einziges Mal, wo irgendein verrückter Empfehlungsalgorithmus nachts, und so passiert es tatsächlich am häufigsten meiner Erfahrung nach, irgendwas vorspielt, wo ein Kind ja vorher nicht weiß, was es nachher nicht mehr vergessen kann. Und es geht so schnell. Schon habe ich es gesehen.
Wie ist denn die typische Reaktion beim Kind, wenn es sowas sieht?
Das kann ich sehr genau aufdröseln, weil ich darüber seit Jahren intensiv in Workshops spreche, mit inzwischen, kann ich sagen, also einer sechsstelligen Zahl von Schülerinnen und Schülern. Und übrigens, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Kein Mensch kann sich vorbereiten auf das erste Mal, wo ich etwas furchtbar Grausames, Ekelhaftes, Blutiges oder Nackiges sehe. Das geht nicht. Das passiert irgendwann. Und je jünger die Kinder sind, desto verletzlicher sind sie. So, und wenn das passiert, die erste Reaktion ist einfach Schock. Wirklich Schock. Dauert 3-4 Sekunden. Kind kann diese Szene sein Leben nicht mehr vergessen und kann ab und zu mal wochenlang nicht mehr schlafen. Das ist die erste Reaktion. Dauert 3-4 Sekunden. Zweite Reaktion, sofort danach ist Handy weg. Erstmal, oh Gott, Handy nach unten, Display nach unten, TikTok schließen, Instagram schließen, YouTube Shorts schließen, egal wo es herkommt, Klassenchat schließen. Dritte Reaktion, sofort danach schlechtes Gewissen. Oh nein, das hätte ich nicht anschauen sollen. Niemals. Es war irgendwas ab 18, ich bin 9. Oh Gott. Und dann viertens, ganz junge Kinder überlegen, am liebsten würde ich doch zu meinen Eltern gehen, weil immer, wenn ich Angst hatte, in meinem ganzen Leben, bin ich zu meinen Eltern und die haben mich umarmt und getröstet, alles wieder gut. Aber Kinder sind schlau und überlegen natürlich, was könnte denn da passieren? Wie geht's denn weiter? Ich gehe zu den Eltern und sage denen das. Dann werden die wahrscheinlich fragen, was hast du denn gesehen? Und im ungünstigsten Fall ist durchaus die berechtigte Frage im Raum, die könnten ja fragen, zeig mal her. Und dann, sechstens, stellen die Kinder sich vor, wie die eigenen Eltern auf dem eigenen Smartphone genau das gleiche furchtbare, eklige, blutige, nackige sehen. Und dann ist natürlich Feuer unterm Dach. Weil dann überlegen sich die Kinder als nächstes, siebtens, glaube ich, sind wir jetzt, was könnte passieren? Und egal, an dieser Stelle, wenn ich das den Kindern so vorspiele, was könnte passieren? Die erste Antwort ist in 99% aller Workshops, in allen dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten Klassen, immer die gleiche Antwort. Handy weg oder Handyverbot. und bedeutet genau das Gleiche. Und das wiederum führt dazu, dass sich dann achtens die allermeisten Kinder irgendwie nach schwerem Abwägen dazu entscheiden, nö, die anderen haben es auch ihren Eltern nicht gesagt, wir lassen es am besten so, wie es ist. Dann haben meine Eltern keinen Stress und ich habe auch keinen.
Und jetzt werden ganz viele Eltern, die zuhören, sagen, ah, mein Kind vertraut mir, das macht ja, ja. Das nicht. Mein Kind macht das nicht, ich vertraue meinem Kind und mein Kind vertraut mir. Das ist ja Panikmacher.
Das habe ich auch mal gedacht. Ich kann nur sagen, das ist Hoffnung. Das ist Prinzip Hoffnung. Und ich kann sagen, das Prinzip Hoffnung wird in Sachen Medienerziehung heutzutage immer enttäuscht. Und dazu gibt es sogar Zahlen, die Ofcom, das englische Familienministerium, glaube ich, ja, die haben vor, ich glaube, anderthalb Jahren eine Studie vorgelegt mit 2000 Zwölfjährigen. Kein einziges Kind hatte noch keine extreme Gewalt gesehen. Kein einziges Kind. Mhm. Und mit Pornografie ist es genauso. Nur findet sich das natürlich auch nicht in den Studien so richtig wieder, weil die Kinder haben keinen Vorteil davon, das zuzugeben. Sie haben nur potenzielle Nachteile, nämlich Handyverbot und blöde Gespräche. Das wiederum bedeutet, hier müssen wir realistisch sein. Und das sagen auch die Jugendlichen selber. Wenn man zum Beispiel mit Zehntklässlern spricht, da ist es völlig commonplace. Jeder weiß, dass jeder, der ein Smartphone hat, irgendwann mal extrem krasse Inhalte gesehen hat. Das weiß jeder, außer die Eltern. Hm. Und es ist natürlich bequem, das wegzudiskutieren oder einfach zu hoffen, ja, mein Kind doch nicht. Aber das genau ist das Problem, das wir momentan haben in der Medienerziehung, dass die Eltern einfach unfassbar naiv sind. Sie sind unfassbar naiv. Ich vergleiche das immer gerne so, dass ich sage, hätte man uns, also meine Generation, als ich jung war, gab es noch VHS-Videotheken. Ja? Da konnte man sich noch quasi Filme ausleihen und später gab es halt dann irgendwie DVDs. So. Und jetzt muss man sich das so vorstellen. Hätte man uns damals eingesperrt in eine VHS-Videothek oder eine klassische Videothek. Und links und rechts sind auch die Sachen mit dem vielen Blut und den wenigen Klamotten. Jede Nacht. Irgendwann hätten wir mal nach links und rechts geschaut. Stimmt's?
Ich habe verpixelt Premiere immer mal geguckt.
Ja, ja, natürlich. Klar, aber Kinder sind neugierig. Ja. Und Kinder haben WhatsApp. Das heißt, wenn ein einziges Kind aus der Klasse neugierig ist, dann reicht es ja. Oder im Schulbus oder hinterm Busch. Ja? Das heißt, auch selbst wenn ich selbst völlig vorsichtig bin und meinem Kind gar kein Smartphone gebe, mein Kind, ich wette, die meisten Kinder haben spätestens mit 10 Kontakt zu nackten Tatsachen und zu allerkrassesten blutigen Inhalten. Und auch da muss ich sagen, erlebe ich immer wieder, wenn zum Beispiel die Lehrkräfte, die Hälfte der Schulen in etwa buchen am Nachmittag noch eine Lehrerfortbildung dazu. Und da rede ich mit den Lehrkräften natürlich vor allem über das, was am Vormittag die Kinder erzählt haben. Weil niemand interessiert sich für irgendwelche Studien in Gesamtdeutschland von vor 2 Jahren. Aber was heute an dieser Schule die eigenen Kinder erzählt haben, da sind die Lehrer und die Eltern brennend interessiert. Und wenn ich dann sage, wollen Sie mal sehen, was Ihre Kinder schon gesehen haben auf YouTube, wovon die geredet haben heute? Die Lehrkräfte halten es nicht aus. Allein schon das Vorschaubild bei YouTube halten die nicht aus. Machen Sie es weg. Die können nicht mal das Standbild sehen.
Du hast in deinem Buch, als du am Anfang darüber gesprochen hattest, hast auch gesagt, macht mal hier Pause beim Lesen und jetzt geht ihr mal auf YouTube ja. Und schaut euch die Videos an. Ich habe es nicht gemacht. Ich wollte es nicht machen, weil ich genau wusste, was dann, wie ich mich dann auch fühle. Ich wollte es nicht machen. Gibt es denn einen Unterschied bei den Schülern, wann sie anfangen mit Smartphones und was sie sehen und wie sie sich verhalten, je nach Schulform?
Ja, ich möchte noch ganz kurz, bevor ich diese Frage selbstverständlich gerne beantworte, eine Sache einpflegen für deine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Weil diese Aufforderung meine ich ganz ernst. Wenn ihr eurem Kind ein Smartphone geben wollt, schaut doch mal bitte auf YouTube und gebt folgende Begriffe ein. Bei Tag, ohne Kind in der Nähe. Ja, sind ganz einfache Begriffe. Zum Beispiel das Wort S. E-S. Ja? So heißt ein Horrorfilm mit so gruseligen Clowns. Oder gebt ein das Wort Chucky, der amerikanische Name Chucky, Chucky. Das ist eine Mörderpuppe. Oder den Begriff Slenderman, der schlanke Mann. Oder ich mache jetzt noch 2, 3. Oder vielleicht sogar, sagen wir mal, was habe ich jetzt noch nicht? Granny, die Oma. Granny, gebt es mal ein bei YouTube und traut euch mal, einfach nur das erste Video dazu zu Ende zu gucken. Ja, oder vielleicht noch Siren Head, Sirenenkopf. Das sind alles Sachen, die weiß ich von Kindern. Das sind Sachen, die bei Kindern populär sind. Weil ich immer frage, was habt ihr denn gesehen, wo ihr nicht mehr schlafen konntet? Und dann kommen immer diese Gestalten. Mhm. Und die sind alle auf YouTube 100-millionenfach zu sehen. Nur schauen wir da nicht hin als Eltern. Und deshalb diese Mutprobe quasi, schafft man das als Erwachsener? Die würde ich gerne auch an deine Zuhörerinnen und Zuhörer rausgeben, weil es ist unfassbar. Wer das mal gesehen hat, der denkt anders über YouTube. Mhm. YouTube wird ja auch im Restaurant eingesetzt, wie du es vorher auch schon gesagt hast, zur Beruhigung, damit man in Ruhe essen kann, und von Dreijährigen genutzt. Dieselbe Plattform, auf denen diese Videos sind. Und mir erzählen dann die Kinder manchmal, hey, mein kleiner Bruder, der ist 2, der hat neulich so geschrien. Und dann sage ich, ja, warum denn? Ja, weil der hat so ein Video als Werbung eingespielt bekommen. Und die Eltern haben es nicht gemerkt, nur der große Bruder, der halt 10 ist. Ja? Und wir sind völlig blank, weil wir kennen diese Ecke, diese dunkle Ecke die von YouTube, die kennen wir nicht. Ja? Und wenn Lehrkräfte oder Eltern das mal gesehen haben, dann verstehen sie erst so richtig. Aber ich verstehe, dass du natürlich, wie die meisten, auch Grundschullehrkräfte sind ganz oft sehr, sehr, was das angeht, sagen wir so, keine Horrorfilmfans. Verstehe ich. Aber trotzdem, wir dürfen uns nicht da ins Boxhorn jagen lassen. YouTube ist voll mit Millionen allerhärtester, brutaler Gewaltclips. Und Kinder sind neugierig. So, okay. Und jetzt zu der Frage, ob es Unterschiede gibt zwischen den Schulformen. Ja, gibt es schon, natürlich. Allerdings muss man auch immer sehen, wo die Schulen sind. Es gibt, wenn man so will, Elite-Gymnasien, die gefördert werden, hinten und vorne. Da gibt es dann Medienverwahrlosung im Sinne so einer Art Wohlstandsverwahrlosung. Ja, die Kinder haben nämlich alle 2 iPhones oder 3 und ein iPad und alles, was es gibt. Und die Eltern müssen beide sehr, sehr viel arbeiten und sind nie da. Quasi, es ist manchmal natürlich schon auch sozusagen von den häuslichen Umständen abhängig, wie viel die Kinder alleingelassen werden im Internet und ab wann. Aber am schlimmsten ist es, muss ich ganz klar sagen, in den Förderschulen. In den Förderzentren, wo die Kinder, die nicht so stark oder als nicht so stark empfunden werden in unserem Schulsystem, die werden sehr gerne schon in jüngsten Jahren mit dem Tablet in die Ecke gesetzt. Und die haben Medienzeiten 2-stellige Stunden am Tag. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich war mal in einem Sonderförderzentrum, da kommt ein Junge einer 5. Klasse zu mir und sagt, seine Eltern hätten ihm jetzt die Medienzeit begrenzt auf 10 Stunden am Tag. Nicht so was, auf 10 Stunden. Ja, und jetzt muss er am Samstagabend immer zu seinem Freund gehen, weil da sind die 10 Stunden um.
Horroreltern.
Na ja, oder gar keine Eltern. Es gibt ja auch Kinder, bei denen einfach gar keine Eltern da sind. Und jeder Betreuer ist heute massiv überfordert mit Medienerziehung. Wie denn? Das heißt, die sind nicht immer da. Und das heißt, sie müssen massiv technische Administrationskenntnisse mitbringen. Und die Kinder sind ja meistens in den technischen Sachen besser. Das heißt, in Förderzentren sehe ich eine Medienverwahrlosung, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Und das ist sehr, sehr traurig. Weil diese Kinder werden auch, und das ist jetzt die ganz, ganz dunkle Seite, bevorzugt von Pädokriminellen angegangen, weil denen ist ja egal, wie schlau die Kinder sind. Sogar im Gegenteil, es ist gut, wenn die nicht so viel mitkriegen, weil dann ist der Fahndungsdruck noch geringer. Das ist ganz, ganz perfide und schlimm. Und auch in Grundschulen. An manchen Orten, meistens im städtischen Bereich, gibt es Grundschulen, da kriegen die Kinder zur Einschulung in die 1. Klasse ein Smartphone. Und wir kommen in etwa, wenn die Hälfte der Kinder ein Smartphone hat, dann fangen wir an mit Digitaltraining. Und deshalb sagen wir den Schulen, was, 1., 2. Klasse, ja, haben die denn alle eins? Und dann, wenn die dann sagen, ja, wir haben abgefragt, mehr als die Hälfte bei uns hat ein Smartphone, bitte kommen Sie, dann kommen wir auch in die kleineren Klassen. Und wir haben auch inzwischen, das muss man sich mal vorstellen, seit 3 Wochen im Team, 2 Frühpädagoginnen. Eine, die kümmert sich nur explizit, ist spezialisiert auf die Betreuung und Weiterbildung von Eltern, von Kindern im Alter 0 bis 3 Jahre. Und die andere kümmert sich um Eltern von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren.
Aber 0 bis 3 Jahre, die könnte das kaum, das Ding halten.
Ja, ja, aber die Mütter halten es, während sie stillen. Und das ist das Problem. Da geht's ja schon los. Es gibt ja heute Kinderwägen mit 2 Halterungen. Die eine mit dem Tablet fürs Baby und die andere mit dem Smartphone für die Mama. Wir müssen aufpassen, weil gerade junge Mütter, wenn die jetzt in ihrem neuen Leben stehen, und jetzt als junge Mutter ist ja, sind Disziplinen gefragt, die vorher sehr oft so im Leben nicht auftauchen, nämlich zum Beispiel Langmut. Ich muss ertragen, am Spielplatz jetzt erstmal rumzusitzen und nur aufzupassen. Und jetzt habe ich aber Instagram neben mir, ein Dopaminschleuder ohne Ende, die mir kurz eine Freude nach der anderen bereitet. Natürlich schaue ich nicht mehr, was mein Kind macht. Und dasselbe beim Stillen. Es gibt Babys, die bauen keine Beziehung. Diese Babys müssen in die Gesichter ihrer Eltern schauen und ihrer Mutter vor allem. Um diese ganz frühkindliche Mutter-Kind-Bindung überhaupt richtig hinzukriegen, um Gesichtsausdrücke zu interpretieren, um fröhlich zu werden, um eine Bindung zu schaffen. Und es ist zum Haare raufen, wie früh die Problematik inzwischen beginnt. Und deshalb kann man nur sagen, Medienerziehung kann nicht früh genug beginnen. Ja? Das geht gar nicht früh genug.
Also es gibt ja noch keine Langzeitstudien. Nein. Aber was glaubst du, werden da noch für Probleme auf dann die jungen Erwachsenen oder dann halt in Anführungsstrichen die reifen Erwachsenen zukommen?
Ja, es wird leider massiv.
Ja.
Also wir haben jetzt durch Jonathan Haidt, durch diesen amerikanischen Psychologieprofessor, der hat vor kurzem in einem Buch, was auf Deutsch dummerweise Generation Angst genannt wird, was ein schlechter Titel ist in Deutschland, das hat der Verlag verpennt, meiner Meinung nach. Die hätten es nennen sollen, die verlorene Generation oder die alleingelassene Generation, meiner Meinung nach. Er hat den Forschungsstand für die Gen Z mal aufgeführt, quasi die Geborenen ungefähr von 95 bis 2010. Ja. Mhm. Oder je nachdem, wie man es, da gibt es verschiedene, also um die Jahreszahl hin oder her ist nicht so wichtig, aber so ungefähr die erste Generation, die schon ab 10, sagen wir mal, Smartphones hatte und die, so wie meine großen beiden Kinder, die ohne vernünftige Vorbereitung und Begleitung ihrer Eltern jetzt erwachsen geworden sind und die haben leider, das weiß man, massive psychische Probleme. Massive. Das ist gar nicht zu unterschätzen. Jetzt gibt's da immer noch Streit unter Wissenschaftlern. Wie schlimm ist es denn? Ja, ist es nur, weil heute besser diagnostiziert wird? Und sind überhaupt Smartphones schuld? Das ist nämlich sehr, sehr komplex und multifaktoriell. Und ist es jetzt keine Kausalität oder ist es dann doch eine Korrelation? Und trotzdem baut sich dieses Bild auf, dass die Verbreitung von Smartphones an Kinder, die ist so in der Masse ab 2012 passiert. Und da haben wir auf allen seismografischen Messungen, die wir haben im psychologischen Bereich, massive Ausschläge. Ja? Und heute hat diese Generation große Schwierigkeiten. Und jetzt muss ich von allem, was ich weiß, davon ausgehen, dass die Generation Alpha, da wird alles noch richtig krass viel schlimmer werden, weil die haben ihre Smartphones noch früher bekommen, sie haben sie viel länger benutzt, sie haben sie auch nachts heimlich sehr, sehr oft benutzt. Viele Kinder, die es nicht dürfen, nehmen nachts heimlich ihre Geräte mit ins Bett, weil die Eltern nicht jeden Abend auf jedes Gerät aufpassen. Und was sie dann immer machen, sie machen es leise, absolut still und sie machen es dunkel. Das ist auch was Eltern nicht wissen, aber die Kinder machen es instinktiv, weil sie sofort wissen, wenn meine Eltern überraschend jetzt reinkommen, sehen sie nichts, hören nichts und dadurch checken die nichts. Ja? Und wenn sie sich sicher fühlen, dann läuft halt das Ding, solange es geht. Unter der Bettdecke. Weil YouTube Shorts hat Untertitel, richtig, und TikTok auch. Das heißt, man braucht gar nicht unbedingt Ton. Oder die Profis, die Jugendlichen, setzen sich dann Kopfhörer auf mit einem Ohr. Das reicht nämlich, um mitzuhören. Und das andere Ohr ist Elternradar. Ja, alleine schon, wenn ich das in Elternabenden sage, dass das nicht alle Eltern wissen. Es weiß keiner. Dabei hätten wir uns alle ganz genauso verhalten. Wenn man nur mal drüber nachdenkt, aus der kindlichen Perspektive, ist es völlig logisch, das genauso zu machen. Ja?
Wir haben den Fernseher früher leise geregelt.
Ja, aber der Fernseher war wesentlich schwieriger unter die Bettdecke zu kriegen.
Auch wieder
mal. Heimlich. Ja? Und das ist sozusagen jetzt hier ein Verhalten, das könnten wir antizipieren, wenn wir es wollten. Ja, aber in der Regel sind wir einfach selber zu müde, zu K.O. und sitzen dann selber vor Netflix. Wenn ich die Kinder frage, wer hat schon mal erlebt, wie seine Eltern am Abend vor Netflix einschlafen oder vor Amazon Prime, melden sich nahezu alle Kinder. Ja? Wir sind selber erschöpft. Wir sind selber als Generation zu viel vor Bildschirm. Viele Erwachsene nutzen ihr Smartphone als Wecker. Das heißt, der allererste Griff, bevor ich wach werde, bin ich schon im Smartphone. Und das sehen die Kinder natürlich. Jahrelang. 90% der Eltern nehmen ihr Smartphone als Wecker. Das heißt, die Kinder sehen jahrelang, jeden Tag, abends, in der Früh, dass die Eltern ein Smartphone am Bett haben. Ja, und dann natürlich wollen sie es irgendwann auch. Und wenn sie dann Jugendliche sind oder junge Erwachsene, also als Jugendliche fordern sie es halt auch ein. Mama, du machst es selber auch. Mhm. Ich will es auch. Außerdem, alle anderen sind jetzt noch online und haben Spaß. Ich werde ausgeschlossen sozial. Das kannst du nicht machen. Ich leg's gleich weg. Haha. Kein Kind legt freiwillig ein Smartphone weg. Ja? Die Kinder wissen es selbst. Ich habe immer wieder Berichte, zum Beispiel von 14-, 15-, 16-Jährigen, die zu ihren Eltern sagen, du hör mal zu, ich habe dich seit Jahren gehackt. Ich kann diese Umgehung, die du mir gegeben hast, jederzeit, wenn ich will, umgehen. Aber aktiviere sie doch bitte wieder, weil ich kann nicht aufhören.
Also die bitten regelrecht um Hilfe?
Ja. Die sagen ihren Eltern, nee, wir hören nicht auf damit. Ich bin zwar alt genug, aber ich will, dass du es mir neu einstellst und bitte mach dir eine neue PIN, Mama, weil ich kenne deine Alte seit 6 Jahren.
Wenn du mit den Kindern sprichst in deinem Workshop und ihr da, und so klingt das für mich auch, eine Vertrauensbasis habt und sie ganz ehrlich zu dir sind, was würden sie sich von ihren Eltern eigentlich wünschen?
Mitgefühl. Ja. Hm. Mitgefühl. Und da stockt mir der Atem, weil das ist tatsächlich, daran fehlt's. Die Eltern sind zu beschäftigt, weil sie selbst im Internet sind. Und ihnen fehlt, dass ihre Eltern für sie kämpfen. Ich habe immer wieder die Großen, 10. Klassen, die reagieren dann und sagen, meine Eltern hatten nie eine Ahnung, was läuft und jetzt ist eh schon wurscht. Und dann kommt so eine verächtliche Geste dazu. Die waren einfach ein kompletter Totalausfall. Weil die haben gedacht, es läuft alles und es hat ihnen gereicht. Die haben nie wirklich nachgefragt. Und ich möchte gerne Eltern helfen, diesen Fehler nicht zu machen, damit sie nicht eines Tages sich diesen Vorwurf gefallen lassen müssen. Und bei Eltern andersrum, die vorsichtig sind, die sagen, nee, wir haben später angefangen, wir haben uns gut informiert, wir haben das scheibchenweise eingeführt. Da erlebe ich, dass die jungen Erwachsenen dann zu ihren Eltern gehen und sagen, hey, danke. Links und rechts, sie haben ihre Jugend verschwendet. Ich, immerhin hatte ich noch was von meiner Jugend. Und das ist auch etwas, was ich Eltern ermöglichen möchte. Ja? Wir brauchen Mitgefühl, wir brauchen die Erkenntnis, dass Medienerziehung heute vielleicht sogar der wichtigste Teil der Erziehung geworden ist, weil wenn die Kinder, und auch das muss einem ja erstmal bewusst sein, Jugendliche verbringen heute im Durchschnitt in etwa doppelt so viel Zeit privat im Internet wie in der Schule. Doppelt so viel, 45 Stunden die Woche. Da gibt es verschiedene Statistiken, es gibt sogar noch höhere. Die Postbankstudie sagt 70 Stunden die Woche. Aber egal, das ist von der Größenordnung, ist es wichtig, dass wir das wissen. 12- bis 19-Jährige, die konservativsten Zahlen in Deutschland, die Jim-Studie, die gehen aus von etwa 3,5 Stunden pro Tag am Smartphone. Nur am Smartphone, 3,5 Stunden pro Tag. Das sind pro Woche, ich muss das mal kurz, damit man die Dimension versteht, das sind pro Woche 24,5 Stunden. Im Schulunterricht ist man typischerweise 30 Stunden à 45 Minuten. Ich habe das schon öfter ausgerechnet, sind 22,5 Stunden, also weniger. Ja? Und wenn man jetzt alle anderen Geräte noch draufrechnet, die so in jedem modernen Haushalt rumstehen, wie zum Beispiel ein Laptop, ein Tablet, eine Spielekonsole, eine mobile Spielekonsole und ein streamingfähiger Fernseher, dann kommen Jugendliche in Deutschland auf etwa 45 Stunden private Internetnutzung. Und das heißt, ganz ehrlich, das ist auch für Schulen ein Problem, weil ich behaupte, das Internet beeinflusst unsere Jugend mehr als die Schule. Wesentlich mehr. Allein schon von den Zeiten her. Und was die Kinder in der Schule tun, das wissen wir so einigermaßen, weil das hat sich auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr verändert. Aber was sie im Internet machen, das haben wir als Kinder nicht erlebt. Wir haben im Prinzip nicht wirklich eine Ahnung. Und deshalb, Medienerziehung ist, ich sag's nochmal, auch wenn es anstrengend wird, auch wenn es zeitaufwendig wird und nervenaufreibend, ist die wichtigste oder eines der zentralen Bestandteile von Kindererziehung heute. Wir müssen uns dieser Aufgabe stellen und es gibt 2 Möglichkeiten, sich dem weitestgehend zu entziehen. Die eine ist, ich erlaube einfach alles, dann sind die Kinder zufrieden, weil die sind im Zimmer, rauchen nicht und trinken nicht, passt schon, geht allerdings unter der Oberfläche nahezu immer katastrophal schief. Und das Zweite ist, ich erlaube nichts, gar nichts. Dann ist mein Kind zwar sozial isoliert und kann auch keine vernünftige digitale Medienkompetenz aufbauen, denke ich mir zumindest. In Wirklichkeit kriegen diese Kinder natürlich trotzdem viel mit, im Schulbus hinterm Baum, aber natürlich nicht so massiv wie die anderen. Und haben tatsächlich ein Problem, wenn dann in ein paar Jahren KI zum Beispiel ein extrem wichtiges Kompetenzfeld sein wird, wo, wenn ich da nicht aktiv bin, kriege ich kaum noch einen Job. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwo in die Mitte und es wird zeitaufwendig und wirklich sehr, sehr anstrengend. Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass Medienerziehung Kraft kostet, dass wir uns vorbereiten müssen, dass wir uns auf Stand bringen müssen, dass wir Zeit und Nerven investieren, gemeinsam mit unseren Kindern allein schon Tuchfühlung zu halten, was wieder Neues alles gibt. Ja. Wenn zum Beispiel jetzt WhatsApp kriegt jetzt KI, weltweit. Mhm. Ja, der größte Rollout von KI weltweit. WhatsApp und Instagram rollen gleichzeitig ein Chatbot aus. Das heißt, Milliarden Menschen und davon hunderte Millionen Kinder kriegen gleichzeitig ohne Ankündigung, ohne Gebrauchsanweisung ein Chatbot, der nebenher gesagt mit Kinderschutz und Jugendschutz nichts am Hut hat. Eigentlich muss sofort in den Nachrichten kommen, liebe Eltern, WhatsApp hat jetzt KI, passen Sie bitte auf, dass Ihr Kind es so und so nutzt, keine privaten Angaben macht, die werden nämlich automatisch von der Firma Meta für deren Training benutzt und so weiter. Und vor allem, dass es keine wirkliche Person ist, weil Kinder sehr gerne KIs personalisieren oder personifizieren und dann große Probleme plötzlich kriegen, wenn sie feststellen, das sind ja gar keine echten irgendwie Menschen und aber eine Beziehung aufgebaut haben und sowas. Das sind völlig neue Probleme, denen müssen wir uns stellen, weil durch KI werden alle Sachen, die ich bis jetzt so erwähnt habe, noch, wie soll man sagen, virulenter. Die Inhalte werden noch krasser. Es gibt jetzt zum Beispiel KI-Horror auf TikTok und YouTube. Das weiß ich auch nur durch die Kinder. Es gibt quasi so KI-geschaffene Monster, die sind noch schrecklicher wie die Monster in den Horrorfilmen, die wir kennen, weil nur eine KI kann sich das ausdenken, was alles noch so möglich ist. Das heißt, da gibt es viele Sprünge gerade und Kinder erleben KI tausendmal intensiver als Erwachsene, weil sie ständig mit KI-generierten Inhalten jetzt schon konfrontiert werden, die wir gar nicht zu sehen bekommen.
Dann stell dir mal vor, wenn du dann einfach als Kind, also du lernst gar nicht, was ist die Realität. Du lernst es nicht kennen und verlierst jegliches Gefühl, du hast es gar nicht entwickelt.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Überall, wo ich bei den Größeren über Fake News rede und Hate Speech, die Kinder haben größte Schwierigkeiten, auch nur die einfachsten Sachen auseinanderzuhalten, weil sie nicht die Chance hatten, so wie wir, in einer halbwegs übersichtlichen Medienwelt, sich quasi zu orientieren, sich zu überlegen, ja, was ist denn eine verlässliche Quelle? Wie heißen denn für mich verlässliche Quellen? Und wir merken das auch, und jetzt kommt hinten raus die gesellschaftliche Dimension der Problematik. Sagen wir so, junge Menschen, die als Kinder schon nächtelang, monatelang, jahrelang eine Welt erleben, die ihnen einfach alles zeigt. Ich habe Kinder dabei, man kann das nachschauen, mit über 1 Million TikTok-Videos. Das haben die schon angeschaut, unkuratiert. Und da drin ist einfach alles zu sehen. Alles. Es gibt eine Welt ohne Werte. Und wenn ich so aufwachse, dann suche ich als junger Mensch irgendwann in diesem ganzen Chaos einfache Lösungen. Weil ich kenne mich nicht mehr aus. Alle Kanäle sind geflutet. Dann suche ich einfache Lösungen. Und wenn wir uns anschauen, wie gewählt worden ist bei der letzten Bundestagswahl, die Jugend wählt mehrheitlich radikale Parteien, weil die bieten einfache Lösungen. Das ist meine Erklärung. Und ich sehe leider überhaupt keinen Mechanismus, der da jetzt irgendwie mal dagegen wirkt. Ich glaube, das wird noch viel krasser. Weil die Generation der nächsten Erstwähler und der übernächsten war noch mehr, noch früher im Internet, hat noch mehr bestürzende Inhalte mitbekommen. Und das sind alles Sachen, über die redet man ja nicht mit den Eltern. Aber wenn ich zum Beispiel, ich bin 10 und habe schon irgendeine Hinrichtung gesehen, und zwar echt, und darüber rede ich nicht mit meinen Eltern. Ich weiß also, dass das, was meine Eltern mir erzählen, ist nicht die ganze Wahrheit. Und ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten, so ein gewisses Vertrauen in die Welt überhaupt zu entwickeln. So eine Art Urvertrauen. Alles wird gut. Ich lebe in einer guten Welt. Es lohnt sich. Oder zum Beispiel sowas wie Gemeinwesen. Es lohnt sich, sich für die Gesellschaft zu organisieren. Ist absolut am Rückzug. Und ich finde es verständlich, weil wenn ich so viele schlimme Dinge schon gesehen habe und nebenher ist dann immer noch die übergeordnete Katastrophe, die Erwachsenen ruinieren den Planeten. Meine Welt ruinieren die und können offensichtlich nichts dagegen finden und sind so egoistisch, dass sie denken, es reicht noch für sie. Also als Kind habe ich heute oder als junger Mensch jedes Recht, bestürzt, traurig und entsetzt zu sein. Ich kann das gut nachempfinden. Aber deshalb meine ich, unsere Aufgabe ist historisch, wirklich jetzt gerade in diesen Umbrüchen. Wir müssen unsere Kinder mit allem, was wir haben, unterstützen. Wir müssen ihnen vermitteln, hört zu. Und vor allem, wir müssen sie, glaube ich, in der Breite gesehen später erst heranführen ans Internet. Weil wir können nicht darauf hoffen, dass irgendwann mal Meta und ByteDance und Google ihr Herz für Kinder entdecken. Das sind profitorientierte Unternehmen und die lassen ihre Algorithmen frei laufen, so, dass sie am meisten Geld erwirtschaften. Und wenn dazu gehört, dass ich Kindern nachts mal ein bisschen gruseligere Dinge zeige, damit die länger wach bleiben, dann werden wir das nicht verhindern können. Das ist die größte, mächtigste Industrie der Welt, mit Lobbyisten überall bis zum Anschlag. Das sind Billionen Unternehmen. Wir werden niemals diese riesigen gigantischen Konzerne dazu zwingen können, Jugendschutz ernst zu nehmen. Es gibt keinen Jugendschutz im Internet und erst recht keinen Kinderschutz. Es gibt nur anwesende Eltern. Das ist das Einzige, was funktioniert. Deshalb müssen wir erstens unsere Kinder viel intensiver begleiten, wenn wir ihnen überhaupt so ein Gerät geben, weil es bedeutet immer, wenn ich einem Kind ein Smartphone gebe, kann seine Kindheit jederzeit zu Ende sein. Und das müssen wir uns vergegenwärtigen, weil ich kann nicht jedes Mal dabei sein, wenn mein Kind sein Smartphone nutzt. Das geht nicht. Das ist zu klein. Es kann aufs Klo gehen, sich einsperren und dann da sehen, was es will. Stimmt's? Auch auf dem Schulklo. Schulklos sind rechtsfreie Zonen. Da können die Lehrer nicht mit. Die Kinder können alles machen. Und in Schulen, wo es dieses alte Smartphone-Verbot gibt, quasi nicht wirklich ein Verbot, sondern die Bitte, hey, schalt halt aus. Das führt dann dazu, dass die Kinder machen es einfach leise, haben es aber immer noch am Mann oder an der Frau. Und natürlich vibriert es dann immer wieder mal in den Schulgrenzen. Und die ganze Konzentration ist weg. Und es gibt immer noch Medienpädagogen, die sagen, nein, wir können das alles, wir müssen den Kindern mehr beibringen, wir müssen ihnen mehr Kompetenz beibringen. Ja, natürlich müssen wir das. Aber in der Schule brauchen wir eine Konzentrationspause, weil die gibt's zu Hause für viele Kinder nicht. Und auch diese Kinder haben es verdient, wenigstens einmal am Tag sich wieder zu konzentrieren. Und ein schöner Nebeneffekt ist, dass dann die Kinder auch in den Pausen wieder anfangen, miteinander Spaß zu haben, zu reden, sich sozial auszutauschen und nicht alle auch noch in den Pausen auf ihr Handy schauen. Das ist traurig und das sollten wir bei Kindern in den Schulen abschaffen.
Wenn ich so drüber nachdenke, werde ich echt hoffnungslos.
Nein, bitte nicht, bitte nicht.
Schau mal, ich lebe in meiner Blase mit Freunden und Bekannten, wo ich bei diesem Thema auf offene Ohren treffe. Und dann war ich gestern in Berlin, bin in Kreuzberg, hatte ich Termine und lief so lang. Und da kam so eine Truppe von Jugendlichen, wo ich mir gedacht habe, wie sie auf ihr Handy glotzten, jeder für sich irgendwie. Und ich dachte ich mir, wie willst du die erreichen? Wie willst du die Eltern? Also das ist doch so viele Menschen sind doch heutzutage überfordert. Das war auch ein Grund für uns, warum wir raus sind aus Berlin, weil diese aufgeladene, aufgeheizte Stimmung, keiner ist mehr offen für den Menschen neben sich. Die Eltern wirken teilweise wie verschüttet in ihren eigenen Themen. Wo willst du denn da ansetzen? Also ich schaffe das in meinem Bereich und mit dir und auch mit dem Buch haben wir ja jetzt bei uns schon in der Schule Alarm geschlagen. Aber
naja, wir sind eine überreizte Gesellschaft. Ja? Und wir müssen uns aber bewusst sein, dass unsere Kinder verletzbarer und verwundbarer sind. Verletzlich und verwundbarer. Und dass wir sie ein bisschen rausnehmen da. Also ich glaube, es ist ganz eindeutig, wir brauchen weniger Medienzeit und zwar weniger Konsum. Deutlich weniger. Wenn man Kinder allein lässt, die allermeisten Kinder konsumieren einfach nur. Weil der Content ist so gigantisch attraktiv für Kinder, ist ein Dopaminfeuerwerk geworden. Ja? Da können die Kinder nicht wegschauen. Und es gibt natürlich ein paar Kinder, die benutzen digitale Medien produktiv und kreativ und das ist alles wunderbar. Aber wenn man sie in der Masse, in der Breite allein lässt, findet auch richtig Missbrauch statt. Das ist so. Die Kinder schauen so viel, dass es ihnen schadet und machen sehr, sehr viele andere Erfahrungen nicht mehr, die aber extrem wichtig wären für ihre Entwicklung. So, da müssen wir erstmal ran. Und damit wir daran können, müssen wir unsere eigene Nutzung erstmal überdenken. Und das ist das Schwierigste. Und ich höre oft, wenn ich zum Beispiel den Vorschlag mache, hey, liebe Kinder, fragt doch mal eure Eltern, ob die einen Tag ohne Smartphone schaffen. Einen einzigen Tag. Und zwar nicht im Urlaub, wo es eh kein WLAN gibt, sondern mal an einem Sonntag. Da können die nämlich auch nicht sagen, ich brauche es für die Arbeit. Und es scheitert immer wieder an den Eltern. Die sagen, na, Moment mal, meine Kinder sollen das weniger nutzen, aber ich bin doch erwachsen. Für mich gelten doch andere Regeln, das ist ja wohl weit hergeholt. Und überhaupt, ich brauche das als Wecker. Ja, natürlich. Aber ich glaube, bitte gib die Hoffnung nicht auf, Mareike, weil für unsere Kinder lohnt sich jeder Kampf, richtig? Egal ob als Lehrer, Lehrkräfte oder als Eltern, natürlich, wir tun alles, wir müssen alles tun. Oder sagen wir so, wir müssen das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Und es gibt ja auch zum Glück einige gute Tricks und Kniffe, die sich bewiesen haben. Oder wo man sagen kann, zum Beispiel nachts, ja, wenn ich sage, wie schaffe ich es denn, dass meine Familie nachts besser schläft? Dann mache ich mir ein Familienladegerät, das stelle ich mir in die Küche oder eine Familienladestation, die gibt's in allen Farben und Formen. Und dann sammle ich alle anderen Steckernetzteile ein und verkünde dann ganz stolz und sage, hört mal zu, wir schlafen alle ohne Smartphone besser, auch die Eltern. Deshalb machen wir ab jetzt, dieses Gerät ist zuständig fürs Laden, da passt der ganze Zoo rein, alle Tablets, alle Smartphones und wir machen die Zähneputzen-Zähneputzen-Regel. Das heißt, am Abend nach dem Zähneputzen tut keiner mehr in der Familie, keiner, auch die Eltern nicht, noch ein Smartphone benutzen, weil die dann da reinkommen zum Aufladen. Und in der Früh vorm Zähneputzen bitte auch nicht, damit ihr zumindest mal gefrühstückt habt, bevor euer Gehirn schon wieder ins Internet wandert. Ja? Und ich glaube, dass das sehr erfolgreich ist. Also das ist zum Beispiel ein Tipp, da kriege ich 3 Jahre später plötzlich eine E-Mail. Danke, Herr Wolf, das hat funktioniert. Natürlich haben sie unsere das 2-3 Mal nachts von 2 bis 5 geholt und wieder reingetan. Aber das funktioniert deswegen, weil die Kinder sehen, meine Eltern bemühen sich auf Dauer. Und wenn die nachts aufs Klo gehen, schauen die nämlich ganz genau hin, halten meine Eltern sich dran oder nicht. Und wenn sich die Eltern dran halten, dann ist es für die Kinder viel leichter, das selbst auch diese quasi Selbstkontrolle zu entwickeln. Weil wenn sie sagen, meine Eltern halten sich ja selber nicht dran, dann werden sie das auch später nicht schaffen. Weil das ist ja so ein Effekt, den man merkt, auch als junger Erwachsener. Eigentlich kopiere ich meine Eltern in viel mehr Dingen, als ich selber zugeben will. Das ist ja so eine Entdeckung, die man da so im Laufe seines Lebens macht. Das hätte ich auch anders machen können, aber ich habe es irgendwie so genau gemacht wie meine Mama. Ich habe nie drüber nachgedacht. Und deshalb, wir müssen uns unserer Vorbildfunktion da einfach bewusst werden. Und deshalb sage ich, die Sache mit dem Konsum, also diese Ausschaltkompetenz, ja, eine der wichtigsten Kompetenzen im digitalen Zeitalter, die kriege ich nur dann hin, wenn ich selbst mich beherrschen kann. Und da ist es tatsächlich sehr, sehr hilfreich, wenn man mit Kindern auch darüber redet, wie zum Beispiel die Apps es hinkriegen, dass sie einen süchtig werden lassen. Die Mechanismen. Wie funktioniert es? Wie funktioniert ein guter Empfehlungsalgorithmus? Wie funktioniert TikTok? Was belohnt TikTok? Wie schafft es TikTok schon in wenigen Stunden, jedem persönlich ein Best of Everything, wo du nicht mehr weggucken kannst, vorzuspielen? Ja? Da gibt's ja Methoden dafür. Da gibt's, die bewerten also dein Verhalten. Wenn du was wegwischt, wird genauso bewertet, wie wenn du was anguckst und so weiter. Und wie schaffen die das eigentlich? Darüber reden Kinder extrem gerne. Erwachsene müssen da erst herangeführt, interessieren sich dann in der Regel schon auch, vor allem wenn es um ihre Kinder geht. Aber wir haben noch nicht genügend Interesse für diese Thematiken in der Gesellschaft. Ich hoffe, dass das noch kommt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es noch kommt, weil wenn die ersten, sagen wir so, die erste Elterngeneration an den Start geht, die selber als Kind ein Smartphone hatte, die wissen, was ein Smartphone für ein Kind bedeutet. Und die sind jetzt noch gerade noch nicht so weit, aber es wird jetzt dann kommen. Und ich hoffe, weil zum Beispiel, ich beobachte in vielen Familien den Effekt, dass die älteren Geschwister, die Eltern schimpfen, wie viel sie den jüngeren Geschwistern schon wieder erlauben.
Ja. Ja,
das ist überall so. Und das auch in unserer Familie übrigens, ja. Und das heißt, weil die Älteren wissen am besten, was da eigentlich los ist. Und die sagen dann, sag mal, spinnst du, Mama, du erlaubst meiner 12-jährigen kleinen Schwester, erlaubst du Instagram, hast du sie noch alle? Und die Mama dann, ja, aber das haben doch die anderen. Und plötzlich habe ich eine fruchtbare Diskussion. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wenn diese Generation jetzt an einen Start geht, dass die sich wesentlich bewusster werden. Und ich erlebe jetzt auch so ein bisschen gesellschaftlich, vielleicht natürlich nicht, ich bilde mir nicht ein, dass es mit meinem Buch zusammenhängt, aber ich sage mal so, ich erlebe jetzt gerade, jetzt haben wir 2025, ich mache das 8 Jahre lang, das 9. Jahr beginnt jetzt dann im nächsten Schuljahr. Ich erlebe mehr Eltern, die sich für die Thematik aktiv interessieren, besonders junge Eltern. Und das finde ich wunderbar. Und das brauchen wir dringend. Ja? Ich muss heute wissen, ein Smartphone zu übergeben meinem Kind ist ein lebensverändernder Moment. Und auf den muss ich mich als Elternteil intensiv vorbereiten. Wochenlang. Wochenlang. Nur dann kann ich es verantworten, überhaupt irgendwie ein Smartphone zu begeben, wenn ich zum Beispiel auch die negativen Seiten kenne. Ich habe mein Buch genannt Allein mit dem Handy, weil wenn die Kinder alleine sind, passieren die schlimmen Dinge. Nicht, wenn die Eltern dabei sind. Ja? Das heißt, ich muss wissen, was passieren kann, wenn mein Kind alleine ist. Und dann kann ich meinem Kind über all diese Themen vorher sprechen. Bei der Übergabe, ich muss mir richtig viel Zeit nehmen. Ich muss übrigens auch, wenn ich gemeinsam erziehe, mir richtig viel Zeit nehmen als Paar, mal abzusprechen, was wollen wir eigentlich überhaupt? Weil ein Smartphone ist ein, glaube ich, das komplexeste Gerät der Welt, weil es mit jeder der Millionen Apps, die es gibt, seine Funktion komplett verändert. Deshalb ist ein Smartphone meiner Auffassung nach schwieriger zu steuern als ein Auto. Wesentlich schwieriger. Und deshalb, glaube ich, sollten wir auch hier beginnen, bei jüngeren Kindern eher wenig zu erlauben und dann Schritt für Schritt ihnen jedes Jahr mehr zu erlauben. Wie im Straßenverkehr auch. Wir geben einem Achtjährigen keinen Ferrari-Schlüssel.
Du hattest das auch ganz gut beschrieben in deinem Buch, bevor man das Handy übergibt, dass man sich mal fragen sollte, ab welchem Alter man seinem Kind denn glaubt, zumuten zu können, ein Porno zu sehen.
Ja, ist eine gute Komplementärfrage. Ab wann will ich das? Ja. Ab wann will ich sowas meinem Kind zumuten? Und du hast völlig recht. Das ist eine Frage, die muss ich mir stellen. Ich kann dazu sagen, ab und zu mal, wenn eine Schule sich den Luxus leistet, mich zu buchen für einzelne Klassen. Das passiert nicht so oft, weil ich muss als Selbstständiger ein Honorar abrufen, wo normalerweise einfach mehrere Klassen in einem Workshop sind. Und wenn ich eine einzelne Klasse habe, dann kann ich die nämlich fragen, hört mal zu, jeder von euch kriegt jetzt von mir ein Stück Kreide. Und überlegt euch mal einfach nur ein Wort. Was findet ihr schlecht am Internet? Oder was habt ihr schon mal erlebt, was euch nicht gefallen hat im Internet? Und schreibt dieses Wort mal an die Tafel. Ich gehe jetzt raus, weil ich will gar nicht wissen, wer was schreibt. Ich kenne euren Namen sowieso nicht. Ich gehe einfach 5 Minuten rauf. Überlegt euch mal ganz instinktiv. Der erste Begriff, der euch einfällt, das wollt ihr, hättet ihr nie sehen wollen. Dann gehe ich raus, komme 5 Minuten wieder rein, später wieder rein. Da steht selber bei jüngeren Kindern, steht dann plötzlich da, stehen da Begriffe da wie, ja, anal, gangbang, rape. Und die Lehrkräfte wissen gar nicht, was es ist teilweise. Die jüngeren Grundschullehrkräfte haben keine Ahnung. Also ich meine jetzt nicht den Begriff, also die Begriffe einzeln jetzt. Ja. Und die Kinder sind aber natürlich auch mit dieser Thematik vertraut und wollen es nicht. Das ist auch interessant. Sie wollen es gar nicht sehen in dem Alter. Das finden die eklig. Aber sie wissen dann, dass es es gibt. Und kurz später gucken sie natürlich, werden sie dann irgendwie flügge. Aber das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Alle Kinder sind neugierig. Ja. Und es ist wirklich, ich brauche ja nur bei Google. Ich gebe bei Google ein. Neulich hatte ich mal eine Mutter, die hat mir erzählt, sie hat in der Historie von ihrem Browser gesehen, dass der Sohn eingegeben hat, der schönste Busen der Welt. Hat er eingegeben. Und ich wette, er hat ganz interessante Ergebnisse bekommen. Ja, natürlich, Kinder sind neugierig, aber es bleibt nicht oft so harmlos. Ja, und wie gesagt, Google, wenn ich es richtig benutze und die Filterung ausschalte, was ein Klick ist, dann habe ich die größte Pornosuchmaschine der Welt. Und natürlich, wenn ein Kind es entdeckt, und Kinder entdecken sowas, das ist sehr, sehr lustig. Auch bei Amazon zum Beispiel hatte ich neulich so einen Fall. Kinder entdecken die ersten Sachen. Oder Wikipedia. Bei Wikipedia gibt es einen Eintrag für Penis. Mit Bild. Mhm. Unglaublich, die Kinder beömmeln sich. Und die Erwachsenen fragen sich gleich wieder, oh Gott, ist Wikipedia überhaupt, das haben wir freigegeben auf den Schultablets, oh nein. Ich halte das aber für, ehrlich gesagt, natürlich am Ende harmlos. Weil gemessen an den Sachen, die es im Internet gibt, ist das der harmloseste Eintrag der Welt. Aber Kinder finden sowas. Und sie finden auch bei Amazon, sehr lustig, Amazon, da hat ja keiner im Prinzip Gedanken. Aber Amazon verkauft auch, also ein paar von den Millionen Produkten, die verkaufen, ist Sexspielzeug. Und wenn man da die Rezensionen liest, wer sich was wo reingesteckt hat und wie sich das angefühlt hat, dann merkt man, aha, es gibt überall, wo Menschen, viele Menschen sind, gibt es auch Sachen für Erwachsene. Und die Kinder finden das immer zuverlässig.
Das ist stimmt mit der Neugier. Ich muss gerade daran denken.
Ja.
Ich glaube, da war ich in der 7. Klasse. Da haben wir auf dem Schulweg ein Kondom gefunden.
Ja.
Und wir sind tagelang immer wieder an der gleichen Stelle vorbei, um dieses Kondom nur anzugucken.
Ja, klar.
Wir haben
dann
was ist das?
Ja,
aber das war so spannend. Mhm. Irgendwann war es dann leider weg, dann konnte man nicht mehr gucken. Aber ja.
Zum Glück. Ja, aber es ist tatsächlich genauso. Kinder sind neugierig und vor allem, sie sind sehr, sehr viel pfiffiger und raffinierter und smarter, als ihre eigenen Eltern das für möglich halten. Ja. Das ist ganz interessant.
Wir hatten vorhin angesprochen Klassenchats. Ich würde gerne noch kurz auf die 3 anderen etwas schwierigeren Themen kommen, nur in einem kurzen Abriss, sonst sprengen wir den zeitlichen Rahmen. Bei den Klassenchats, vielleicht kannst du aber noch mal kurz die Story erzählen. Wie viele Nachrichten bekommen denn Kinder so im Schnitt in der Nacht?
Ja, also im Schnitt ist schwierig zu sagen, weil die meisten Klassenchats, die sind sehr episodisch. Da ist einmal in der Nacht die Hölle los und dann wieder ein paar Nächte gar nichts. Ich würde lieber dich überraschen mit den Ergebnissen zu der Frage, wie viel bekommen sie denn maximal in einer Nacht zum Beispiel? Weil das kann man ganz gut sehen, wenn man die Kinder fragt, wer von euch kennt es, ihr schaut morgen auf euer Smartphone und da seht ihr bei WhatsApp diesen kleinen Notifikationszähler, die rote Zahl, und da steht 999 plus. Wer hat es schon mal gesehen? Da gehen in den fünften Klassen die Finger hoch. Die Lehrer so, was? Ja, es ist so. Und zwar natürlich nicht alle in den fünften Klassen. In den fünften Klassen ist es noch sehr divers. Da sagen manche 0, ich nehme es gar nicht her. Die anderen sagen 12. Die anderen sagen, also wenn ich frage, was, wie viele Nachrichten habt ihr schon mal maximal in einer Nacht bekommen? Aber sobald die Klassenchefs dann Fuß fassen, ist meistens so spätestens in den sechsten Klassen, macht das einen Riesensprung nach oben. Und dann heißt es schon 500, 800, 1200, 1600. Und in den siebten Klassen gibt es kaum eine Zahl, die genannt wird, die unter 1000 ist. Ja? Und da geht es auch, siebte, achte Klasse ist so für mich Peak WhatsApp. Da geht es auch teilweise, wenn die Jungs vor allem, die entdecken dann, dass es sowas gibt wie Autoklicker. Autoklicker sind so kleine Programme. Da kann ich aus einer großen Stickersammlung alle 10 Sekunden einen lustigen Sticker automatisiert die ganze Nacht in den Klassenchat schicken.
Gottes
Willen. Oder alle 20 Sekunden oder alle 5 Sekunden. Und dann kommen dann alle, es ist quasi ein endloser Stream aus Schmarrn und Schenkelklopfen und teilweise aber auch krasse Sticker, irgendwas Frauenfeindliches oder Rassistisches oder da gibt's alle möglichen Stickersammlungen. Die meisten sind so, dass die Eltern, wenn sie das sehen würden, eher den Untergang des Abendlandes befürchten. Ja, aber sagen wir so, dann geht's sogar über 10.000 hoch. Über 10.000. Und ich muss sagen, ich habe es gesehen. Das wird nämlich nicht mehr mitgezählt dann, alles über 1000. Aber man kann quasi stundenlang nach unten scrollen, stundenlang. Ja? Und das ist etwas, das kriegen die meisten Erwachsenen gar nicht mit, natürlich, weil die Kinder sagen es den Eltern nicht. Es geht ja um Spaß. Und ich kenne aber kaum einen Erwachsenen, der schon mal dieses 999-Plus-Symbol gesehen hat. Das gibt's eigentlich nicht. Und ich möchte wetten, 95% aller Siebtklässler kennen das 999-Plus-Symbol aus eigener Erfahrung. Ja. Und daran zeigt sich genau wieder das Gleiche, was ich vorher schon so ein bisschen angedeutet habe. Die gleiche App, völlig verschiedene Nutzung zwischen den Generationen. Ja, das ist die Schattenwelt. Das passiert nachts in der Regel. Am meisten nachts.
Was mich am meisten schockiert hatte, war ja auch, als du geschrieben hattest, dass nachts der Algorithmus ein anderer ist. Dass man nachts viel krassere Videos sieht. Ich gucke nachts nicht aufs Handy, aber...
Ja, ich muss dazu sagen, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe aus Gesprächen mit vielen, vielen tausenden Kindern. Ich kann das nicht beweisen. Das ist jetzt eine Vermutung. Eine, sagen wir mal, durch jahrelange Arbeit und hunderttausendfache Kommunikation mit Schülern in den Jahrgangsstufen 3 bis 10 entstandene gesicherte Vermutung. So möchte ich es mal darstellen. Aber ich kann es empirisch nicht belegen, weil ich weiß ja letztendlich auch nicht, was auf den Smartphones der Kinder wirklich passiert, wissen nur die Plattformhersteller selber. Und die haben keinen Anlass, das irgendjemand offen zu legen, ja? Solange der Rubel läuft. Und sagen wir so, meine Theorie ist die, tagsüber ist die Konkurrenz der Social-Media-Netzwerke oder jeder Art von App, die ihr Geld verdient mit Aufmerksamkeit, ist ja die Konkurrenz durch die anderen Apps. Wenn zum Beispiel ich schaue TikTok tagsüber, dann weiß TikTok, oh, ich muss irgendwas tun, dass er nicht umschaltet auf YouTube Shorts oder auf Instagram Reels oder auf Snapchat Spotlights. Wie halte ich ihn da im Verhältnis zu den anderen Apps? Nachts dagegen ist der Gegner der Schlaf. Und ich glaube, dass die Algorithmen schon von selber rausfinden, weil das sind ja statistische Verfahren. Die finden selber raus, welche Art von Video muss ich einem Kind zeigen, damit es nachts um 2 nicht einschläft. Und jetzt überleg mal selber, was würdest du tun? Rein statistisch, was glaubst du, würdest du rausfinden? Du hast alle Videos der Welt zur Verfügung. Was spielst du einem Kind um 2 Uhr morgens vor, wenn du weißt, es ist schon 4 Stunden online und könnte müde werden?
Irgendwas, was aufregend ist, ne?
Richtig, natürlich. Es muss was Aufregendes sein, was Krasses, ja? Mhm. Und vielleicht eben was irgendwie mit Sexiness oder was mit Blut, ja? Irgendwas. Und da gibt es so viel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie gesagt, meine Challenge von vorher, die steht noch.
Ich werde mich dran setzen, ich werde berichten.
Ich mache dafür ein bisschen Werbung, weil ich habe mir mal zum Ziel gesetzt, ich schaue mir alles an, was die Kinder mir sagen. Erstens mal, für die Kinder ist es ein Stück Glaubwürdigkeit. Kennt der das, was ich erlebt habe oder nicht? Und ich habe manchmal, das teile ich, diese Erfahrung mit Silke Müller zum Beispiel. Silke Müller ist die Autorin des Buchs Wir verlieren unsere Kinder. Die hat dieselben Erfahrungen gemacht, dass Kinder manchmal zu einem kommen und sagen, Herr Wolf, ich würde Ihnen gerne was sagen, aber das ist so schlimm, ich mache mir Sorgen um sie. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind Kinder, die machen sich um mich Sorgen. Und ich muss jetzt dazu sagen, die haben recht. Weil ich habe inzwischen so viele Sachen gehört, dass ich brauche Supervision. Ja. Meine Frau hat mich schon vor 1-2 Jahren gesagt, du hör mal zu, du veränderst dich. Du musst auch auf dich aufpassen. Und ja, das muss ich. Und ich habe mir jetzt Hilfe geholt und bin Gott froh drum. Ich muss selbst die Sachen, die ich erlebe, erzählen, weil ich sonst, mir ist es auch neulich schon mal passiert, dass ich zwischen Schülerworkshop und Lehrerworkshop muss ich weinen. Ich konnte es nicht mehr halten. Da hat mir eine Sechsklässlerin eine Sache erzählt, genauso wie der mit diesem Vorspann. Ich merke schon, in so einer kleinen Gruppe, wenn der Workshop vorbei ist, und die Kinder bestürmen mich. Wie viele Trophäen haben sie bei Brawl Stars? Bla bla bla. Spielt ihr Sohn auch Fortnite? Und der Bedarf ist riesengroß. Oder haben sie auch schon mal? Und ich sehe so 2-3 Kinder, die warten ab, bis die anderen weg sind. Hm. So viel sagen. Die werfen mir einen Blick zu, der bedeutet, haben sie nachher noch kurz Zeit für mich alleine? Dann weiß ich schon, oh, okay, da ist noch was im Busch. Und wenn ich dann hoffentlich Zeit habe, eine Situation herbeizuführen, Lehrkräfte sind immer dabei, aber die sind dann so quasi auf Sichtweite, aber nicht auf Hörweite. Und dann höre ich ab und zu noch Stories. Und ja, und dann hat die mir was erzählt, was so schockierend ist. Die hat ein sogenanntes Snuff-Video gesehen. Das ist das Brutalste der Welt. Das sind einfach Videos, wo Kinder gefilmt werden, wie sie während einer sexuellen Handlung verletzt oder getötet werden. Und das hat die gesehen. Und ja, da haut es mir einen Vogel raus. Und sie war sehr vorsichtig. Sie hat gesagt, wenn ich Ihnen das erzähle, ich mache mir Sorgen um Sie. Und ich habe gesagt, bring it on, ich bin einiges gewohnt und war es dann eben doch nicht. Und konnte dann auch die Lehrerfortbildung gerade noch mit Ach und Krach zu Ende bringen und bin nach Hause. Und ich bin einfach betroffen, mich nimmt sowas mit. Ich kann das nicht ertragen. Und der Einzige, immerhin, in dem Fall war es so, dass ihre Mutter schon Bescheid wusste. Aber der einzige Trost, den die Mutter hatte, war, das ist in einem fremden Land. Das war der einzige Schutz. Dieses Kind braucht sofort eine Traumatherapeutin. Sofort. Und das ist auch einer so dieser Momente, wo ich dann sehe, okay, Kindeswohlgefährdung, ich muss zur Schulleitung. Ja. Geht nicht anders. Ich muss zur Schulleitung. Wenn ich sowas höre, kann ich nicht einfach nach Hause gehen und sagen, ja, war interessant, du übrigens trau dich zu seinen Eltern zu gehen und komm heute Abend zum Elternabend. Da muss ich zur Schulleitung. Und leider, also ich meine, es ist ja gut, dass ich das höre und zur Schulleitung gehen kann. Das allererste, was ich hier sage, ist danke, dass du es mir erzählt hast. Du hast alles richtig gemacht. Danke, danke, dass du dich getraut hast, weil jetzt können wir offen reden, das hilft und jetzt können wir schauen, wie wir dir helfen können. Das ist ja das. Wenn ein Kind sowas erzählt, muss man sich zuallererst bei ihm bedanken für seinen Mut. Und dem Kind hilft jetzt nämlich nicht die Betroffenheit, der Schock, die Panik, die Angst, die Wut, sondern das Kind braucht jetzt Unterstützung. So schwer das ist, wir müssen uns da zusammenreißen. Und da komme ich mir manchmal vor wie der Ersthelfer, der Notarzt, der beim Unfall eintrifft und schreckliche Dinge sieht und aber erstmal funktionieren muss. Mhm. Und ich habe gelernt, auch auf dem Feld muss ich mich jetzt quasi wappnen und weiterbilden, weil ich sonst nicht immer professionell antworten kann. Und ich bin vielleicht auch ein Stück weit inzwischen einfach gut darin geworden, mit Kindern so zu reden, dass sie mir vertrauen. Was aber allerdings eben dann auch, wenn man so will, die Seite mit sich bringt, dass ich eben ab und zu Sachen höre, die so unglaublich krass sind. Und ehrlich gesagt, in dem Buch habe ich die krassesten Sachen nicht reingeschrieben. Weil ich Angst hatte, das kann ja dann gar keiner mehr lesen. Ja. Das heißt, das schwerste Kapitel war eindeutig das, wo es um Pädokriminelle geht. Da habe ich Wochen gebraucht, weil ich so schwer zurechtkomme mit der Gleichgültigkeit vieler Eltern, die einfach sagen, ja, das ist schlimm, aber mein Kind doch nicht. Das ist mein Kind, erwischt es sicher nicht. Meiner, der hat da keinen Bezug zu dem Thema. So ein Quatsch. Das ist ja nicht was sich die Kinder aussuchen, sondern was zu den Kindern kommt. Und wenn ich nicht darüber rede, wird es gefährlich. Ja?
Lass uns mal auf dieses Thema Cybergrooming kurz eingehen, weil ich glaube, das ist einfach noch ein echt wesentliches Thema.
Ja, das ist ein trauriges und ein ekliges Thema, weil es war das Thema, um das ich mich am meisten gedrückt habe am Anfang, bis die Kinder es zu mir getragen haben. Weil sie ja jemanden suchen, mit dem sie reden können, der sie nicht bestraft, weil sie ja belastet sind. Und erstmal glaube ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir müssen uns einfach mal bitte vor Augen führen, es gibt Menschen, ich formuliere das vor den Kindern immer so, und das müssen wir unseren Kindern sagen, es gibt Menschen, das können ältere Erwachsene sein oder jüngere Erwachsene, die mögen gerne Kinder entweder nackt ansehen oder nackt berühren. Das ist meine Formulierung für die Grundschulen. Ich glaube, die ist okay. Ich glaube, das ist erstmal aber trotzdem eine Hammer-Info. Ja? Aber ich muss meinem Kind das sagen. Weil im Internet versuchen die, durch die Kamera Kinder zu überreden, sich auszuziehen oder im Chat sich heimlich mit den Kindern zu verabreden, ohne dass es die Eltern wissen, um dann die Kinder dort heimlich zu berühren. Und wir müssen mit unseren Kindern darüber reden. Wir müssen unsere Kinder vorbereiten. Und wenn ich das nicht will, weil ich sage, mein Kind ist viel zu jung für diese Thematik, dann ist mein Kind auch zu jung für ein Smartphone. Weil ich schicke es ins Internet mit Millionen oder sogar Milliarden Menschen. Und die sind da draußen. Und wenn man es zynisch sagen will, freuen die sich gerade, weil die haben gerade All-You-Can-Eat-Buffet. Weil die Kinder immer jünger werden und immer unerfahrener und die Eltern immer natürlich bei den Jüngeren so eine Hemmschwelle haben, auch über schwierige Themen zu reden. Das heißt, und jetzt kommt noch KI dazu. Man kann KI verwenden für Cybergrooming. Das heißt, dieser Anbahnungsprozess, wo Cyberpädokriminelle zum Beispiel Spiele benutzen wie Roblox, um dort in einer Umgebung mit Kindern zusammenkommen, die Erwachsene nicht überblicken. Ja? Oder wo sie gar nicht wissen, dass es sowas gibt, dass es überhaupt eine Chatfunktion gibt. Und da sind Millionen Kinder. Die sogenannten Interaktionsrisiken, so heißt es dann in der Fachsprache, die sind enorm. Und deshalb wurde Roblox auch gerade erst von 12 auf 16 raufgesetzt. Und in jeder Grundschule, in der ich bin, spielen massenhaft 8- und 9-Jährige dieses Spiel. So, und ich muss darüber reden. Wenn ich es nicht tue, gefährde ich mein Kind. Weil, wenn ich es tue, weiß mein Kind auch, dass ich im Falle eines Falles, wenn was Komisches passiert, ein Ansprechpartner bin, vor dem ich keine Angst haben brauche. Deshalb, wenn ich nicht darüber rede, gefährde ich mein Kind und noch schlimmer, ich riskiere, dass mein Kind in die Abhängigkeit von anderen Erwachsenen gerät, die Profis sind und die Verbrecher sind, die wissen, dass sie Verbrechen begehen und sich darüber auf Instagram und im Dark Web in Gruppen austauschen, wie man mit KI zum Beispiel am besten Cyber Kinder groomt. Weil das kann ich eine KI machen lassen. Ich muss nicht mehr selber spielen. Das ist anstrengend und mühsam. Ich lasse das eine KI machen und lasse 50.000 Agenten gleichzeitig laufen und lasse mir die Kinder dann aufs Tablett servieren. Die organisieren sich untereinander. Wir nicht. Die Kinder sind schutzlos. Das geht nicht. Da müssen wir aufpassen. Das ist natürlich, das ist so eine wirklich schwarze Ecke. Eine schwarze Thematik, weil die so schlimm ist, dass viele auch Medienpädagogen sagen, ja, wer darüber redet, der ist ein Alarmist. Ja, was denn? Nix. Wir müssen darüber reden. Und die Zahlen sind alarmierend. Wenn Sie zum Beispiel in den großen Klassen, die sind dann schon 16, denen nimmt keiner mehr das Smartphone richtig weg. Wenn Sie die fragen, wer von euch hat schon mal ein Nacktbild geschickt bekommen, dann werden sich fast alle. Fast alle.
Von Wildfremden.
Ja, natürlich. Immer in der Hoffnung, dass da irgendwas zusammengeht. Oder ich auch gestern, ich war wieder da, kommt Fünftklässlerin. Ja, mir hat eine Frau ein Nacktbild geschickt. Da habe ich gesagt, ja, nee, das war keine Frau. Das war ein Bot. Und der war auch nicht für dich gedacht, sondern für irgendeinen Jungen, der sich dann vielleicht irgendwie auch ein Nacktbild zurückschickt und den man dann extrem erpressen kann. Ja. Und zwar, das ist irre. Sobald das erste Nacktbild rausgeht, ist eine Katastrophe in der Mache. Und den meisten Eltern ist auch nicht klar, dass man mit Kindern unbedingt über die Kamera reden muss. Die Kamera ist das Gefährlichste am Smartphone. Mit Abstand. Weil wenn durch irgendeinen Zusammenhang, sei es eine Mutprobe, sei es ein Spaß, sei es eine Überredungskunst eines pädophilen Menschen oder eines pädokriminellen Menschen, sei es durch ein einfach nur Schmarren oder ein Liebesbeweis, wenn ein Foto eines nicht bekleideten Kindes ins Internet findet, kann man es damit erpressen oder es so schlimm mobben, dass es nicht mehr leben mag. Die härtesten Fälle, die ich habe, haben immer was mit Nacktbildern zu tun. Und jetzt noch oben rein, um dich ganz kurz noch über den Abgrund schauen zu lassen. Auch hier spielt KI leider wieder eine unrühmliche Rolle. Es gibt zurzeit etwa 50 sogenannte Undress oder Nudifying oder Deep Nude Apps, die aus Bildern von angezogenen Menschen auf Knopfdruck ein Nacktbild erstellen mit dem originalen Gesicht glaubwürdig. Auch das ist schon geeignet, Kinder extrem zu erpressen oder zu mobben, bloßzustellen, zu demütigen in einem Ausmaß, das wir nicht vorstellen können. Und deshalb, wir brauchen KI-Erziehung schon in der Grundschule. Wir brauchen Medienerziehung, so früh es geht, schon im Kindergarten für die Eltern. Wir brauchen unbedingt viel mehr, auch in den Schulen, weil wir niemals alle Eltern erreichen werden. Es gibt Kinder, ein Teil der Gesellschaft ist weder willens noch fähig, noch teilweise sprachmächtig, um überhaupt ihre Kinder angemessen auf diese Situation vorzubereiten. Das heißt, ich glaube, so schlimm es ist und die Schulen schreien alle auf und sagen, nicht noch eine Zusatzaufgabe, die eigentlich den Eltern zusteht, die wir eh schon alle übernehmen. Aber ich glaube, wir müssen ja auch diese Kinder irgendwie retten. Und deshalb glaube ich, brauchen wir eine gesellschaftliche Norm. Ich nenne es Norm. Ich will auf gar keinen Fall das Wort Verbot in den Mund nehmen. Aber ich glaube, wir brauchen eine Diskussion, ob wir nicht vielleicht ein Alter ins Spiel bringen, wo die meisten Eltern ohne Gruppendruck ohnehin denken würden, das wäre wahrscheinlich das richtige Alter. Und das würde ich so ungefähr bei 14 ansetzen. 14 ist gleichzeitig ein ganz günstiges Alter, weil bis dahin ist man rechtlich gesehen ein Kind. Ab dem 14. Geburtstag bin ich rechtlich gesehen ein Jugendlicher. Und ich glaube, dass das ein guter Zeitpunkt ist. Ja, weil ein 14-Jähriger ist deutlich stabiler als ein 10-Jähriger oder ein 8-Jähriger oder ein 6-Jähriger. Und ich glaube, wenn wir ein gesellschaftliches Mindestalter uns überlegen, dann würde ich 14 bevorzugen. 14 ist ein gutes Alter. Und ich selbst kann auch sagen, meine große Tochter zum Beispiel, die hat ihr Smartphone erst mit 15 bekommen. Ja, das war vor 13 Jahren so. Da war man mit 15 früh dran. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist man im Gymnasium der Letzte, ja, wenn man mit 15 ein Smartphone kriegt. Sie war damals eine der Ersten, weil ich hatte damals als Technikjournalist immer ein paar Geräte um mich herum und war ganz stolz, dass ich sie zum Early Adopter machen konnte, was ich alles nicht wusste. Ja, aber es ging gerade so gut mit 15. Und dann bei meinem zweiten Kind, da habe ich es in 12 übergeben und da gab es schon massivste Probleme. Ja. Und deshalb, ich glaube, 14 ist gar nicht so übel. Wobei ich sogar noch weitergehen würde. Solange die Social-Media-Plattformen nicht willens sind, ihre Inhalte zu kuratieren, solange auf YouTube, Instagram, Snapchat und TikTok immer wieder Videos laufen, die eindeutig ab 18 sein müssten, muss ich auch Social Media noch mal höher einstufen eigentlich. Da würde ich dann vorschlagen ab 16. Aber das lässt sich kaum kontrollieren oder irgendwie tatsächlich auch umsetzen. Altersverifikation ist sehr schwierig. Deshalb, um Kinder zu schützen, wäre für mich der wirksamere Ansatz, natürlich nicht Mediennutzung einzustellen. Das meine ich gar nicht. Aber wir müssen uns dann gewöhnen, Mediennutzung zu begleiten. So wie es jetzt läuft, ist es eine Katastrophe. Und selbst mit noch so viel Medienerziehung für einzelne Kinder werden wir es niemals schaffen, die Kinder zu begleiten, deren Eltern nicht in der Lage, nicht willens oder nicht fähig sind, ihre Kinder zu erziehen. Und die müssen wir genauso retten. Deshalb brauchen wir eine Regulierung dieser ganzen Geschichte. Wir kommen nicht drum rum, weil der Staat wird seinen Schutzverpflichtungen nicht gerecht in Deutschland.
Könntest du dir vorstellen, auf Basis deines Buches eine Art Junior-Version zu schreiben für Jugendliche, für Kinder und Jugendliche?
Das mache ich gerade.
Nee, na guck.
Ja, wirklich. Das Problem ist, das mache ich tatsächlich gerade und ich werde jetzt im Juni mir sehr viel Zeit nehmen dafür, 2 Wochen. Ich habe alles schon im Kopf. Ich mache tatsächlich ein Kinderbuch. Das größte Problem, das ich habe, ist, dass man mir nachher theoretisch vorwerfen kann, ich propagiere Smartphones für Kinder, obwohl ich genau das nicht tue. Mhm. Aber der Gag ist, man müsste dazu das Buch gelesen haben, bevor man darüber urteilt. Und das tun viele ja nicht. Das heißt, heute hat man als Buchautor tatsächlich schon die Schere im Kopf, weil man weiß, mit jedem Satz, den ich da reinschreibe, mache ich mich nachher aus Social Media angreifbar. Und sozusagen, ich weiß genau, was da drin stehen soll. Ich muss aber alles von allen Seiten betrachten, damit ich am Schluss ein Buch auf den Markt bekomme, was tatsächlich auch gut funktioniert für alle. Und das ist sehr, sehr komplex. Da bin ich gerade mittendrin. Aber tatsächlich bin ich dabei, genau das zu tun.
Einfach so als Aufklärung, ne? Also, weil wir haben Bücher da über Sex und Co. einfach als Aufklärung für die Kinder.
Genau. Und ich glaube, das fehlt noch, ein Buch. Und ich möchte es so machen, so ähnlich wie bei Asterix. Asterix, da gibt's ja auch immer so ein paar Sachen, da lachen die Kinder und lachen die Erwachsenen auch, weil da ist noch eine zweite Humorebene eingebaut, die man dann als Erwachsener erst erkennt. Und ich möchte es genauso machen. Ja, ich möchte etwas schreiben, was Kindern gefällt und Erwachsenen gefällt auf mehreren Ebenen. Und das ist gerade die Herausforderung. Und gleichzeitig, wie immer, soll es leicht zu lesen sein und Spaß machen, weil sonst schaut sich eh keiner an. Das heißt, ich halte den Zeigefinger ganz weit unten und bin nicht moralinsauer, sondern eher aus Sicht der Kinder eben frisch und entdeckend und möglich machend. Und gleichzeitig allerdings werde ich natürlich nichts verschweigen. Ja? Und das ist ein ganz feiner Drahtseilakt, den ich da vor mir habe. Das merke ich jetzt schon, auch in der Abstimmung mit dem Verlag. Was kann man heute überhaupt in ein Buch schreiben? Auch in dem Buch, das es jetzt schon gibt für die Erwachsenen, steht eine kleine Triggerwarnung vorne drin, die du ja auch gemacht hast vor dieser Podcast-Folge, zu Recht. Ja? Auf der anderen Seite denke ich mir, ich höre immer wieder von Lesern, die mir berichten, dass ihre Kinder sich das heimlich schnappen und drin lesen, weil sie sofort mitkriegen, da stehen Dinge drin, die Erwachsene normalerweise nicht wissen. Ja, dann blättern sie so durch und dann ist ein Bild drin. Das fällt Kindern sofort auf von Skibidi Toilet.
Skibidi Toilet. Kannte ich auch nicht.
Ja, aber alle Kinder kennen Skibidi. Und deshalb, wenn sie das sehen, dann wissen sie, oh, das ist ja echt unsere Internet-Subkultur ist da in Teilen drin. Ich muss das unbedingt lesen. Mhm. Allerdings ist es für Kinder, die keine Smartphones haben, viel zu hart. Sobald Kinder aber Smartphones haben, steht in dem Buch, eigentlich stehen da Sachen drin, die sie auch vom Inhalt her lesen sollen dürften, weil all das, was da drin steht, kann ihnen ja jede Sekunde passieren. Das ist das Irre. Ja, wir leben in einer Welt, wo Kinder ständig in der breiten Masse 100-millionenfach täglich Dinge sehen, die überhaupt nichts für Kinder sind, die schädlich sind für Kinder, traumatisierend und so weiter. Und wir sind als Gesellschaft noch nicht in der Nähe, das auch nur erkennen zu wollen. Aber wie gesagt, auf diesem Drahtseil tanze ich jetzt schon ein paar Jahre und ich freue mich immer, wenn ich höre, ich habe eine Veranstaltung gemacht, die die Kinder gut fanden und die Eltern und die Lehrer auch, dann weiß ich, so schlimm kann es eigentlich nicht gewesen sein. Wir müssen uns dieser Thematik stellen.
Jetzt werden bestimmt einige Eltern sagen, ja, mein Kind, das spielt ja nur, es hat ja nur Mobile Games, das ist ja nichts Schlimmes,
natürlich.
Minecraft und Fortnite, das kann ja nicht so schlimm sein. Was sagst denn du?
Naja, wie soll man sagen, auch hier. Genau das gleiche wieder. Mit Spiele-Apps auf Smartphones wird heute mehr Geld verdient, wie die gesamte Musik- und Filmindustrie zusammen verdient. Kinder weltweit geben heute mehr Geld aus für Handyspiele als für Kinobesuche und für Musik. Ja, Musik streamen ja eh, die Eltern haben Spotify, Kino geht man eh nicht mehr, weil die Eltern haben Amazon Prime und Netflix oder Disney Plus. Ja. Das heißt, wofür geben die Kinder heute Geld aus? Und ganz oft entscheiden sie sich, sie kaufen Gutscheinkarten. Da gibt es diese kleinen, lustigen Gutscheinkartenständer am Supermarkt oder in der Tankstelle. Und da laufen die hin und tragen teilweise all ihr Taschengeld hin. Und wenn man da mal genauer nachforscht, stößt man eigentlich leider auch hier wieder auf eine völlig deregulierte Industrie, die alle Psychotricks im Buche nutzt, um Kinder dazu zu bewegen, so viel Geld auszugeben wie noch nie. Das ist die traurige Wahrheit. Verpackt in unendlich viel Spaß, natürlich. Die Kinder wollen Spaß. Aber da wird manipuliert ohne Ende. Mit allen Mitteln, inklusive übrigens Glücksspiel. Glücksspiel. Elemente werden eingesetzt, um Kinder im Kindergartenalter und im Grundschulalter dazu zu bringen, möglichst viel Geld auszugeben, so viel wie noch nie. Und wenn man da mal genauer hinguckt, entdeckt man recht schnell, dass diese Industrie es geschafft hat, einen einfachen Mechanismus zu monetarisieren, nämlich ich kann mir an diesen Gutscheinkartenständern die Anerkennung meiner Mitschüler kaufen. Das ist das Irre. Ich kriege da nämlich für mein Spiel irgendwas Tolles, aber die anderen sehen auf deren Handys, dass ich jetzt was Tolles habe. Ich habe die neue sowieso Klamotte, ich habe die und die Skin, ich habe die und die Spielfigur, die sonst keiner hat, habe ich mir ganz teuer gekauft. Ich kann auf eBay Fortnite-Figuren kaufen für 2.000 Euro. Ja? Ja. Und es gibt immer wieder Kinder in den Grundschulen, die geben mehrere hundert Euro aus für ihr Lieblingsspiel, meistens Brawl Stars. Und bei den weiterführenden Schulen geht es dann in Tausende, meistens bei Fortnite. Ja. Und das sind Beträge, die kann man gar nicht glauben.
Wo kommt denn das Geld her?
Ja, das dunkle Geheimnis. Ich bin jetzt ein Vater, der ist gestresst und ich habe Bock auf ein ruhiges Wochenende. Die Gefahr besteht, dass ich jetzt zu meinem Sohn Folgendes sage. Hey, hör zu, hier hast du 50 Euro. Dann hast du ein tolles Wochenende, weil du kannst das ganze Wochenende geil zocken. Und ich habe auch ein tolles Wochenende, weil du das ganze Wochenende geil zockst. Wo kein Kläger, da kein Richter. Das kommt von den Eltern natürlich. Woher denn sonst? Ja. Und wir müssen es erkennen, ein Smartphone ist kein Gerät zur Beruhigung oder zur Ruhigstellung der Kinder. Das ist gefährlich. Wir müssen uns daran gewöhnen. Es reicht nicht, wenn die Kinder im Zimmer sind und ruhig und nicht trinken und nicht rauchen. Das reicht nicht. Wir müssen genauer hinschauen, was die da machen. Und wenn ich meinem Kind Spiele erlaube wie Fortnite oder Brawl Stars und mich nachher darüber wundere, dass sie nicht mehr aufhören wollen, wer hat da den Fehler gemacht? Sind es die Kinder, die jetzt plötzlich süchtig sind? Sind die charakterschwach? Oder habe ich vielleicht als Elternteil nicht annähernd durchschaut, wie raffiniert die Digitalindustrie hier auf alle Knöpfe drückt, um unsere Kinder um Geld zu erleichtern? Oder um ihre Zeit? Und das tun sie extrem erfolgreich. Wir müssen diese Mechanismen kennen. Übrigens, die Kinder wollen die auch kennen. Die interessieren sich dafür. Brennend. Sie finden nur niemand, mit dem sie reden können. Und deshalb, liebe Eltern, fangt an. Interessiert euch. Und bevor ihr einem Kind ein Spiel erlaubt, spielt es mal selbst. Spielt es mal selbst. Und dann werdet ihr sehen, ob das was für euer Kind ist oder nicht. Ja, macht die Auswahl zusammen.
Mir ist es auch so bewusst geworden, ein Handy mittlerweile oder ein Smartphone ist ja ein Computer.
Natürlich.
Und ich würde ja meinem Kind jetzt auch nicht ohne weiteres einen Computer kaufen. Weil dann denke ich ja, nein, du bist noch viel zu jung für einen Computer. Ja, warte mal, aber ein Smartphone darf es kriegen, wo ja uneingeschränkt alles möglich ist.
Ja.
Und dann bilde ich mir ein, ich habe es eingeschränkt, aber mein Kind ist ja nicht blöd. Also Gott sei Dank, wir haben das Thema noch nicht bei uns, ja, aber ich kann doch meinen Code da eingeben. Das sieht ja dann kein, das Kind kommt ja dann da nicht ran.
Ja, klar. Also ich sag's nochmal, 90% der Kinder sagen, sie kennen die PIN-Nummern des Smartphones ihrer Eltern. Wenn ich die Eltern frage, glauben sie, dass ihr Kind ihre Smartphone findet, melden sich so ungefähr 20%. Das allein sagt schon alles.
Süß.
Das mache ich bei jedem Digitaltag, diese Umfrage. Ja, es ist wirklich lustig. Es sagt schon alles. Und die Kinder, die Eltern wissen gar nicht, dass die Kinder sich dann teilweise die Kinderschutzsoftware auf den Kindersmartphones schon deaktivieren können. Die brauchen gar nicht die Elternhandys dazu, je nachdem. Ja? Und denken dann immer, das funktioniert nicht, das ist nicht zuverlässig. In Wirklichkeit hätten sie einfach nur mal ihr Handy-PIN ändern müssen, schon funktioniert. Natürlich gibt es noch tausend andere Hacks und Kinder sind schlau und lernen, wie man googelt oder YouTubet und kriegen da tausend Hacks vorgespielt, von denen zwar 998 nicht funktionieren, aber ihr Kind hat Zeit. Und wie gesagt, ich möchte behaupten, mehr als 90% der Kinder hacken die Mechanismen bis zur 8. Klasse. Deshalb muss man spätestens ab der 9. das Ganze wieder rückbauen. Außer das Kind will es. Und diese Kinder gibt es, die sagen, nein, bitte lass es drauf, ich kann nicht aufhören. Und die haben schon so viel Kompetenz entwickelt, dass sie selbst wissen, ich schaff's nicht alleine. Und da sollten wir sehr, sehr genau hinhören, weil man will nicht wissen, was diese Kinder bis dahin schon alles erlebt haben.
Letzte Frage an dich, Daniel, bevor dir der Kopf noch platzt.
Tut's nicht.
Was kannst du denn den Eltern für einen Rat geben, ja, die ihren Kindern schon ein Handy gegeben haben?
Macht Regeln. Immer noch. Geht auf mediennutzungsvertrag.de, schaut euch an, was es da für Regeln gibt, welche habt ihr vergessen, geht in die Smartphone-Abteilung, da geht es um alle Medien, die es so gibt, aber schaut vor allem in die Smartphone-Abteilung, ob ihr irgendwas Wichtiges nicht geregelt habt und besprecht es mit euren Kindern. Sagt, da müsst ihr vielleicht zugeben, ich weiß, dass es schwer ist, hey, ich habe das ein bisschen auf die lockere Schulter genommen, ich wusste gar nicht, wie komplex das alles ist und mir wäre es lieber und ich hoffe euch auch, wenn wir alle wissen, wie die Regeln sind, dann streiten wir nämlich nicht so viel. Mhm. Weil Kinder mögen Regeln unter zwei Bedingungen. Erstens, sie müssen sie gut verstehen, deshalb muss man sie gut erklären, gemeinsam arbeiten vielleicht sogar. Und das Zweite ist, sie müssen sich fair behandelt fühlen. Und das tun sie dann, wenn auch die Eltern sich an Regeln halten, nicht die gleichen. Mhm. Aber das ist das Gute bei mediennutzungsvertrag.de. Da steht, jede fünfte oder dritte Regel ist auch für die Eltern. Zum Beispiel, da steht so eine Regel drin: Ich verspreche, dass ich meinem Kind niemals das Smartphone oder die Spielekonsole-Controller aus der Hand reißen werde. Weil wenn ich das tue, ist es ohnehin eine Riesenniederlage als Erziehender. Das ist eigentlich ganz gut. Das kann man da schon reinsetzen, wenn man sich traut. Und man wird es vielleicht bereuen. Man muss sich dann aber an diese Regel halten. Und es ist eine Herausforderung eben für Kinder und für Eltern. Und das Schöne ist, wenn man das alles mal durchspricht, gemeinsam, das muss man einmal machen. Als wenn man gemeinsam erzieht, zusammen. Und wenn man mit den Kindern macht, einmal. Einmal reicht. Und dann kommt das Ding in die Schublade und wird nur noch bei Streitfällen noch mal rausgeholt. Aber Hauptsache, man hat die wichtigsten Sachen einmal abgesprochen. Und wenn mein Kind noch nicht lange ein Smartphone hat, ich aber nichts geregelt habe, kann ich immer noch sagen, hey, hör zu, ich habe da was Wichtiges vergessen, das müssen wir machen. Und bevor wir uns später viel streiten, machen wir das bitte jetzt zusammen. Und auch, wenn du dann einige Sachen nicht mehr durftest, die ich dir jetzt quasi, ich habe sie dir einfach dadurch erlaubt, dass ich es nicht verboten habe, aber das war keine Absicht. Wir müssen über manche Dinge einfach regeln. Und wem das Wort Vertrag irgendwie zu juristisch ist, ich brauche doch mit meinem Sohn keinen Vertrag, der kann ja auch das Wort Vertrag durchstreifen und einfach Regeln drüber schreiben. Darauf kommt es nicht an. Es geht einfach nur darum, man kann sich da alle Regeln, die wichtig sind, einfach mal anschauen und die, die man gut findet, gemeinsam kann man per Deck und Drop rüberziehen. Die man schlecht findet, die lässt man halt stecken. Und man kann sie auch selbst verändern und eigene dazu schreiben. Und das ist so wertvoll, das einmal durchzudenken. Und dann wissen die Kinder auch, ich habe mir um alle wichtigen Aspekte Sorgen gemacht. Oder beziehungsweise ich habe die einfach mal durchdacht. Und jede Minute auf mediennutzungsvertrag.de erspart Stunden Gestreite mit weinenden und brüllenden und zornigen Teenagern. Allein das sollte doch genügend Werbung sein.
Auf jeden Fall. Also wir haben tatsächlich eingeführt, diese Mediennutzungsrahmen, diese zeitliche Einordnung.
Ja. Also die Zeitempfehlungen. Ja.
Richtig, also ein 10-jähriges Kind kann unter der Woche 60 Minuten pro Tag und am Wochenende 90, richtig? Ja, ich glaube, das war so ähnlich.
Ja.
Und eingeführt und unser Großer, der sagte dann zu mir, nach 2 Tagen, Mama, das ist echt super, weil jetzt weiß ich halt wirklich, das ist meine Zeit. Und da war der da richtig happy damit.
Ja.
Da habe ich gedacht, krass.
Ja, deshalb stehen in dem Rahmen, den ich jetzt da so setze, ja, der ist für manche Eltern unerträglich groß und lang. Was, so viel Zeit soll mein Kind im... Aber er ist drastisch unter dem deutschen Durchschnitt. Ja, also es ist quasi ein Drittel und in etwa des deutschen Durchschnitts, empfehle ich für den Konsum. Es geht ja nicht darum, dass wir unseren Kindern, wenn zum Beispiel ausgenommen ausdrücklich ist Arbeit für die Schule, das heißt aber, damit ich dies unterscheiden kann, muss ich dabei sein. Sonst kann ich nicht unterscheiden, ob mein Kind auf seinem Tablet gerade TikTok schaut oder eben was für die Schule macht. Das heißt, ich würde sagen, schulische Arbeiten macht man im Wohnzimmer oder man hat einen Schreibtisch am Esstisch oder sowas, wo die Kinder auch, wenn es mal um eine produktive oder kreative Mediennutzung geht oder um die Beschäftigung mit KI. Da würde ich gerne noch, das muss man vielleicht noch dazu setzen, wenn ein Kind sich mit KI beschäftigt, und zwar produktiv und kreativ, würde ich zurzeit keine Zeitbegrenzung geben. Weil die Erfahrung, was kann eine KI, was kann sie nicht, wird wahrscheinlich eine der entscheidenden Kompetenzen sein, die ihr Kind in die nächsten Jahre und Jahrzehnte mitnehmen kann. Da müssen wir uns mit unseren Kindern gemeinsam hinsetzen und das sozusagen zusammen entdecken, glaube ich. Aber es kommt halt darauf an, was unsere Kinder machen. Und für den Konsum finde ich den Zeitrahmen, den du gerade angesetzt hast, ganz gut. Aber man muss auch wissen, das sind alle digitalen Geräte zusammen.
Richtig. Genau. Das habe ich ihm dann auch klar gemacht. Ich sage, das heißt ja nicht, dass du danach noch eine halbe Stunde Fernsehen gucken darfst.
Und nee, genau.
Also er geht ja nicht an ein Smartphone. Also das ist bei uns sowieso nicht. Bei uns ist es, wenn, dann halt wirklich irgendwie Netflix oder Switch, also Spielekonsole. Aber ja, das ist definitiv, ja.
Das ist auch ein Thema, stimmt's? Und ich meine, da gibt's einfach so einen Referenzrahmen und ich habe den so ein bisschen verfeinert, weil ich glaube, man kann nicht so Kinder über einen Kopf scheren von 12 bis 16 zum Beispiel. Das wird gerne gemacht. Oder von 9 bis 12. Das geht nicht. Da muss man feiner dosieren. Ich glaube, so alle 1-2 Jahre muss man das anpassen, realistischerweise. Und die Kinder freuen sich dann, dass sie wieder mehr dürfen. Das ist nämlich der Effekt, wenn ich am Anfang die Regeln eher konservativ oder streng ausgehe, dann freuen sich die Kinder jedes Schuljahr, wenn sie wieder mehr dürfen. Das ist doch wunderbar. So soll's ja sein. Und man diskutiert 5 Jahre bergab und nicht eben bergauf, weil ich mir am Anfang zu wenig Gedanken gemacht habe.
Lieber Daniel, ganz, ganz lieben Dank für diesen spannenden Einblick. Ihr, die dazugehört habt, allein mit dem Handy von Daniel Wolf. Unbedingt reinlesen. Ich kann es euch sehr empfehlen. Mein absolutes Horrorkapitel war tatsächlich KI, gebe ich ganz ehrlich zu, obwohl wir in diesem Bereich vom Unternehmen her ja schon unterwegs sind. Lest es durch, denkt darüber nach, bucht Daniel oder sein Team.
Ja, ja.
Also wir können es, also ich kann es nur empfehlen, das Buch. Es ist ein augenöffnendes Thema und ja, sprecht mit euren Kindern und nehmt das Handy nicht weg ohne weiteres. Das nehme ich vor allem mit, dass ich das Handy wegnehme oder mit dem Verbot drohen.
Ja, also vor allem nicht wegen irgendwelcher Inhalten. Ja, das ist das Wichtige. Und natürlich die große, wenn man so will, kann man natürlich jetzt argumentieren, da hat sich der Herr Wolf widersprochen. Nachts kein Handy, bitte. Ja. Für alle nicht. Für Eltern nicht, für Kinder nicht. Das ist eine Regel, die kapiert jeder. Und ihr schlaft auch alle selber wieder besser. Tada, wunderbar.
So sieht's nämlich aus. Ganz lieben Dank, Daniel. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ich bin jetzt schon sehr gespannt auf dein Kinderbuch.
Ich auch. Ich auch, ehrlich gesagt.
Und dann kommst du wieder, bitte.
Dann komme ich gerne wieder. Danke.
Alles klar.
Okay,
vielen lieben Dank.
Gut.
Mach's gut.
Ja.
Tschüss.
Du auch. Tschüss.
Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.